Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen aus Berlin. Naja, wieder aus Berlin und eigentlich auch nicht so ganz aus Berlin, weil nur die Hälfte von Echtgeld TV ist im Moment in Berlin. Die andere Hälfte ist in Florida angekommen. Und darüber wollen wir heute weniger sprechen, obwohl ich da natürlich auch einige neugierige Fragen zu hätte. Aber die kläre ich dann eben auf dem privaten Wege. Und worüber wir aber sprechen wollen, ist so ein bisschen der Begriff Freiheit. Und dann wollen wir uns auch mal die Freiheit nehmen, im Depot ein bisschen nach dem Rechten zu schauen. Und zwar im Rahmen der ersten Ausgabe 2022, Buy, Hold, Check and Change. Denn das scheinen wir jetzt etwas häufiger machen zu müssen. Denn wir werden auch in dieser Sendung sehen, dass ein, zwei Werte wir uns besser schon im November, als ich mit der Vorbereitung für mich angefangen habe für diese Sendung, diese gemacht hätten, weil ein paar Rückgänge dann glimpflicher oder gar nicht stattgefunden hätten. Das alles in den nächsten zielgerichtet 60 bis vielleicht aber auch trotzdem 90 Minuten bei Echtgeld TV, bei Buy, Hold, Check and Change und natürlich wie immer mit dabei und auch derjenige, der euch darüber informiert, dass das hier Diverses nicht ist, ist Christian W. Röhl in Florida.
Ja, hallo aus den USA, sozusagen das Stammland der Disclaimer. Hier steht ja quasi noch an der Herdplatte dran, dass man nicht drauf fassen darf. Und ich darf euch natürlich auch heute wieder sagen, dass alles, was wir hier machen, keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir sagen heute unsere Meinung zu den Titeln, die wir im Depot haben. Und was ihr draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld TV Lounge gibt. Und was wäre Echtgeld TV, was wäre ein Depot-Check, Buy and Hold and Check ohne den Depotpartner, ohne unseren Sponsor, auch diese Sendung natürlich mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo wir unsere Echtgeld TV Depots haben im Typ Prime Broker, also 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt traden, vor allem aber investieren. Das machen wir hier. Besparen könnt ihr überdies 1.900 ETF, 6.000 Aktien. Und wenn ihr dazu noch, das werden wir heute beim einen oder anderen wird sicherlich auch diskutieren, mal über Xetra handeln wollt, dann könnt ihr im Scalable Broker auch das über entsprechende Zusatzkosten darstellen.
Und bevor wir damit anfangen, habe ich noch so ein paar Erkenntnisse aus meinen letzten knapp 10 Tagen in Dubai mitgebracht. Nämlich die, dass es total schön ist, Technik nutzen zu können. Dass es total angenehm ist, die technischen Werkzeuge, ob nun WhatsApp, Telegram, Aufnahmetools, Zoom, was es da eben alles an aktuellen Möglichkeiten zur Kommunikation gibt, diese zu nutzen. Das alles ist in Dubai mitunter möglich, allerdings mit sehr, sehr komplizierten Herangehensweisen, zum Beispiel bei der WhatsApp-Telefonie oder Voice-over-IP-Telefonie, was mich persönlich ein bisschen unvorbereitet getroffen hat. Ich dachte ja eigentlich, das ist ja im Moment das Paradies der Insta-Schnurrer, aber eben auch genau dieser Schnurrer, die eben alles nur rosa-rot sehen wollen. Und in dem Moment, wo es dann eben erkennbare Eingriffe in kommunikative Freiheit gibt, ist bei mir die Stimmung relativ schnell, relativ weit unten. Und das war so ein Erlebnis, was ich in den letzten Tagen in Dubai hatte und was bei mir auch dazu führen wird, dass ich zumindest, wenn ich begleitend arbeiten will, in dieses Land nicht mehr fahren werde. Denn die Möglichkeiten, die ich bei Christian jetzt vermute, dass er natürlich keinerlei Einschränkungen in den USA hat, was den Gebrauch technischer Hilfsmittel so anbelangt, den hat man in bestimmten Systemen eben nicht. Ich muss da auch sagen, dass ich ein bisschen überrascht war, weil ich ja von 2011 bis 2016 sehr regelmäßig ein paar Tage, ein paar Wochen und auch ein paar Monate in Dubai regelmäßig gearbeitet habe und diese Wahrnehmung in der Form bisher nicht hatte. und mich das daher ein bisschen stärker überrascht hat, diese Einschränkungen so vorzufinden. Christian, bei dir ist da alles tutti, ne? Du kannst machen, sagen und benutzen, was du willst, richtig?
Ja, die USA sind ein freies Land, ja. Ich bin am Samstag in Miami in den T-Mobile US Store spaziert und habe mir für $50 so eine Unlimited Data Flat gekauft, habe in der Regel 5G, das funktioniert sehr, sehr stabil, sehr ordentlich. Man kann natürlich alles nutzen. Du weißt, also in Dubai war ich, glaube ich, das letzte Mal 2014. Da haben wir uns getroffen. Seitdem war ich dort nicht mehr. Ich sehe jetzt auch keine Veranlassung, dahin zu müssen. Ich bin einfach froh, mal wieder nach über 2 Jahren in den USA zu sein. Fühle mich hier wie immer sehr, sehr wohl. Die Sonne scheint jetzt auch und ich freue mich auf weitere über 2 Wochen tollen Urlaub hier.
Ja, und wir schauen einfach mal, wie wir euch in dieser Zeit auch mit Sendungen versorgen können, wie das alles so klappt, wie es auch in den zeitlichen Ablauf bei Christian und seiner Familie reinpasst und dazu dann, wie üblich, mehr auf diesem Kanal, vor allen Dingen aber auch in unseren E-Mails in den kommenden Wochen. Freiheit ist aber nicht nur eine wichtige Geschichte beim Thema Reisen, Freiheit ist auch eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit beim Thema Investieren und da haben wir natürlich einen sehr, sehr hohen Freiheitsgrad und sind diesen auch gewohnt, nämlich hier bei Echtgeld TV immer entscheiden zu können, was wir eigentlich so kaufen. Wir haben sehr, sehr viele Transaktionen durchgeführt, am Anfang mit Abstimmungen durch euch, dann irgendwann auch eigene Entscheidungen, dann verschiedene Sachen auch einfach mal ausprobiert, vielleicht auch mal Positionen eingegangen, die wir hier einfach mal ein bisschen verfolgen wollten. Und damit das alles ein bisschen mit ein bisschen mehr Zunder unterlegt ist, haben wir das eben auch mit, wie der Name schon sagt, mit Echtgeld gemacht. Aber nun sammelt sich in so einem Depot natürlich einiges an. Und im gesamten Depot, das wir bei Scalable führen, hat sich eben auch einiges angesammelt. Und das geht dann eben los von 21 Shares Bitcoin über Alibaba, über BioNTech, über eine noch nicht gekaufte CSP PC Pharmaceutical. Das war aus unserer Tenbagger-Sendung. Die Limit Order liegt noch im Markt und so weiter und so fort. Ihr seht schon, da muss man eine ganze Weile blättern und ja, das dauert eben auch. So, und dann hat man eben den Punkt, dass wir ja auch aus verschiedenen Motivationen gekauft haben. In dem Depot sind Tabakwerte drin, die wir uns heute nicht anschauen, weil sie Bestandteil einer Strategie sind, wo wir gesagt haben, Tabak besprechen wir einmal im Jahr und je nachdem, wie es finanzielle Möglichkeiten bei mir und auch die Bewertungslage dann zulassen, im Rahmen unserer Diskussion stocke ich dann eben auf oder lasse es bleiben. Zweimal habe ich aufgestockt, einmal um den im ersten Jahr investierten Betrag, einmal um den in den ersten beiden Jahren investierten Betrag und mal gucken, wie es irgendwann so im September, Oktober, November 2022 läuft. Aber dann geht's ja weiter. Und weiter geht's dann damit, dass wir auch noch ein paar ETF-Positionen haben, dass wir aus den Tenbagger-Sendungen natürlich Positionen haben. Die stehen heute, bis auf eine, die vorkommt, alle nicht zur Debatte, sondern wir haben eben in verschiedenen Formaten Aktien gekauft. Und bei vielen Aktien haben wir in einer Vorbesprechung, die wir geführt haben für diese Sendung, eben gesagt, da machen wir einfach einen Hold dran und besprechen die heute gar nicht mehr weiter. Da können wir zum Schluss ganz kurz mal drauf gucken, welche Werte das sind, damit ihr das zumindest in einer Video-Kurzaufführung mit Bildanhaltemöglichkeit und so weiter einfach mal für euch nutzen könnt. Aber wir haben uns eben auch 15 Titel herausgepickt, die wir heute sehr, sehr wohl besprechen wollen. Und diese 15 Titel, die wir hier besprechen, sind die, die jetzt hier in dieser Übersicht schon mal zu sehen sind, wenn ihr sie denn seht. Und wenn ihr unterwegs seid, dann werden wir euch natürlich jeden dieser einzelnen Titel auch jeweils nennen und auch für die Podcast-Hörer mit entsprechenden Markierungen versehen, dass ihr im Zweifelsfall da gleich hinspringen könnt. Und der erste Wert, über den wir uns heute unterhalten wollen, Christian, ist About You.
Ja, ich meine, das liegt ja auch nahe. Das Unternehmen hat gestern Zahlen bekannt gegeben, Quartalszahlen, die natürlich in der üblichen Diktion auch gefeiert. Ja, das ist ja bei Tarek Müller, der ja selber als CEO hier auch so ein quasi Guru des E-Commerce ist, immer noch mal ein besonderes Spektakel, wenn er dann etwas über sein eigenes Unternehmen kommuniziert, egal ob auf LinkedIn oder auch in Podcasts, wo man ja wahnsinnig viel von ihm lernen kann, wo man ihm ja auch wirklich dankbar erreichbar sein muss, dann ist das ein Spektakel. Hypergrowth, ja, 50% Umsatzwachstum weiterhin, das sind natürlich die Zahlen, die man sehen möchte. Aber wenn wir die Rezeption der Zahlen an der Börse uns anschauen, wo der Kurs wieder auf die alten Tiefs so Richtung 17 abgesackt ist, dann sehen wir, dass es da etwas geben muss bei allem Wachstum, was stört. Und das ist natürlich nach wie vor die fehlende Perspektive Richtung Profitabilität. Lange Zeit haben Investoren ja bei solchen Plattformunternehmen überhaupt nicht geguckt, ist das jetzt irgendwie am Ende ein Gewinn oder nicht. Hauptsache Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber wir haben das schon in den letzten Wochen sehr deutlich gesehen bei einem DAX-Konzern, bei Delivery Hero, die alles tun, um irgendwie zu zeigen, naja, wir denken doch ab und zu mal ans Geld verdienen, auch wenn wir es nicht tun, aber wir denken schon mal dran, das ist die Vorstufe. Hat man auch bei About You den Eindruck, dass diese Wachstumsstrategie jetzt irgendwie ein Ziel braucht? Es ist wohl nicht so gut angekommen, dass neben dem Umsatz eben auch der Verlust deutlich gewachsen ist, der Nachsteuerverlust sogar verdoppelt. Das ist eine Hausnummer. Natürlich kann man das alles schön erklären mit Investitionen in IT, in Infrastruktur, die auch zum Teil vorgezogen worden sind, weil man diese Scale-B2B-Plattformen beschleunigt hat. Aber ich glaube, Investoren wollen jetzt inzwischen sehen, da ist irgendwann Licht am Ende des Tunnels und dieses Licht ist grün.
Ja, wobei ich auch finde, also ich meine, es gibt ein paar Sachen, wenn man in diesen Interim Report ein bisschen reinschaut, was ich nicht in der Tiefe gemacht habe, dass ich mir ein finales Urteil bilden könnte, dann sieht das aber trotzdem schon sehr beeindruckend aus. Ja, die Wachstumsrate bezogen auf das jeweilige Vorquartal ist von 52% beim Umsatz gesunken auf 48%. Nun muss man aber auch einen sehen. Erstens ist About You noch relativ klein und am Anfang eines hoffentlich langen und mit viel Wachstum gesegneten Weges. Und im Jahr 2020 war nun mal auch das Jahr, wo ein Wachstumsbeschleuniger par excellence für E-Commerce-Unternehmen drin war. Und von daher ist ein nahezu gleiches Wachstum wie im Quartal 3 2021 hervorhebenswert. Was übrigens ganz wichtig auch bei diesem Q3 des Geschäftsjahres 2021-22 ist, ist, dass es nicht etwa das kalendarische dritte Quartal abbildet, sondern in Anlehnung an die, naja, quasi Mutti von About You, nämlich Otto, sich an das Geschäftsjahr von Otto selbst andockt. Das hat mir zumindest heute die Investor Relations Abteilung erzählt, als ich nachgefragt habe, warum eigentlich dieses dritte Quartal bei About You im November endet, was ja relativ ungewöhnlich ist. Auch deswegen, weil damit natürlich ein ganz, ganz großer Teil, also zumindest Männer, die da einkaufen, kaufen ja Weihnachtsgeschenke tendenziell nicht im November, sondern kaufen sie, wie es sich gehört, schön knapp im Dezember. Und ich glaube auch, dass Frauen, die sich selber zu Weihnachten beschenken oder vielleicht die Partnerinnen, die sie haben, auch eher im Dezember dazugreifen. Also von daher, das ist etwas, das Weihnachtsgeschäft ist komplett raus. Wachstum sieht sehr beeindruckend aus. Die Marge im Gross-Profit-Bereich liegt immerhin bei knapp 40%. Ja, jetzt nicht mehr über 40, sondern knapp drunter. Aber es ist ein sehr, sehr beeindruckendes Wachstum. Und wenn da bei einem solchen Wachstum, 48-prozentiges Umsatzwachstum, wenn da eine adjustierte oder auch eine nicht adjustierte, die Adjustierung da ist bei About You wirklich egal und vernachlässigbar, wenn da eine Marge rauskommt von -6%, sage ich, ja, das scheint mir gut investiertes Geld in Wachstum zu sein. Zumal da ja noch was dabei ist, was wir bei Amazon immer positiv hervorheben und was bei About You im Moment einen stark wachsenden Sektor auch darstellt, wenn es eben darum geht, dass sie die eigene Plattform auch anderen zu öffnen. Also von daher, bei dieser Geschichte ist es für mich, Christian, vom Fazit her so, dass ich im Moment zwar mit der Aktie, wenn man sich das insgesamt anguckt, 22% im Minus bin, aber da für mich so ein bisschen langsam, aber sicher den Nachkauftrigger sehe. Wie siehst du das Unternehmen auf Basis dieser im Vergleich zum Börsengang ja auch deutlich zurückgekommenen Bewertung?
Naja, also über Bewertungen zu Börsengängen, da kommen wir später noch zu zwei anderen Unternehmen. Ja, da ist das viel dramatischer. Also wir haben hier gegenüber dem IPO-Preis 20% minus. Ja, ich bin mir sicher, man muss dieses Unternehmen auf zwei Zeitebenen sehen. Auf der einen Seite das kurzfristige Timing, da bin ich absolut nicht bei dir, dass hier ein Nachkauftrigger in Sicht ist. Das Sentiment ist negativ. Wir haben steigende Inflation. Wir haben insgesamt international Zinserhöhungen. Das ist für Unternehmen mit hohem Wachstum, bei denen der Großteil der Wertschöpfung in ferner Zukunft liegt, wenn wir mal über Cashflows sprechen, von der Bewertung her einfach nachteilig. Ja. Also da sollte man sich darauf gefasst machen, wenn sich das, was wir momentan an der Börse sehen, weiter fortsetzt, dass da durchaus auch Kurse von 14, von 13, von 12 stehen, wenn auch das Unternehmen konsequent seiner Strategie weiter treu bleibt. Dann dagegen auf der langfristigen Seite, das ist nicht mein Beuteschema, aber das ist im Venture-Bereich für mich eines der Unternehmen, was mir einfach am meisten Spaß macht. Ich mag die Strategie, ich mag den ganzen Approach. Ich finde das in sich extrem schlüssig und ich denke nach wie vor, auf Sicht von 5 bis 10 Jahren wird man mit diesem Unternehmen sehr, sehr, sehr viel Spaß haben, insbesondere weil der Hebel höher ist auch als bei einer Zalando. Und wenn man jetzt Lassi, die große Mutter erwähnt, ja, Otto, um einfach auch mal zu zeigen, was die schon geschaffen haben bei About You. Die haben schon jetzt, der Jochen Krisch hatte das gestern auf seiner Website direkt im Anschluss an die Quartalszahlen aufbereitet, die haben schon jetzt mehr aktive Kunden als Otto und das als Startup so schnell ein jahrzehntealtes Unternehmen überflügelt. Das ist ganz großartig. Man muss hier, wenn man dem Management und auch dieser Aktionärsstruktur vertraut, Zeit mitbringen und sehr, sehr gute Nerven. Hier irgendwie einen Tiefpunkt zu finden, das ist, glaube ich, noch schwieriger als sonst. Und man sollte sich nicht wundern, wenn diese Aktie einfach nochmal 5 Euro tiefer steht, ohne das Fundament da irgendwo schlechte Nachrichten kommen.
Ja, nichtsdestotrotz, wer sich bei dem Unternehmen gut aufgehoben fühlt, der kann aus meiner Sicht da schon mal was reinlegen. Ich werde mir die Zahlen hier nochmal ein bisschen genauer angucken. Bei einem Umsatz oder bei einem Price-Sales-Multiple, bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis, also von 2 in etwa, bin ich aber der Meinung, dass der Boden da sehr wohl in Reichweite sein sollte und schauen wir einfach mal, wie das da weitergeht. Von daher, das war unser erster Checkwert, den wir ja auch in Tranchen gekauft haben. Also einfach mal sofort nach dem IPO, wo wir im Vergleich zu diesem Kurs eben 27% im Minus liegen. Und dann ging es weiter bis auf 23, wo wir dann erstmal die 3 Orders haben auslaufen lassen und jetzt im Moment zugucken. Wesentlich erfreulicher sieht die prozentuale Bilanz im Übrigen bei einem anderen Wert, aus dem wir am 6.3.2019, ihr erinnert euch höchstwahrscheinlich alle noch genau an diesen Tag, gekauft haben, für damals 142,40 €. Da für die üblichen 1.000 € gekauft und da sieht es ein bisschen erfreulicher aus und da merkt man eben auch schon mal was. Man kann eben mit Aktien nicht mehr als 100% verlieren, aber man kann sehr wohl über 100% zulegen. Und deswegen nehmen wir diesen Wert auch heute auf. Denn, Christian, Deer legt 137,6% zu. Und da sind die Dividenden, die ich zwischenzeitlich erhalten habe, noch gar nicht mit eingerechnet. Wie siehst du das Unternehmen aktuell?
Ja, ich habe es ja damals vorgeschlagen. Das war die Zeit, wo wir noch jeder 2 Aktien vorgeschlagen haben und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dann abgestimmt haben, was wir kaufen wollen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass es damals dir geworden ist. Eine Aktie, die ich seit langer Zeit in kleiner Portion nur habe, weil sie eigentlich all das so vereint, was ich an Unternehmen mag. Natürlich ein sehr positiver Trigger, eine sehr langfristige Dividendenhistorie. Dividende seit über 30 Jahren nicht gesenkt, durchaus ab und zu auch mal einfach stabil gehalten, aber das ist schon sehr, sehr konsistent. Ein niedriger Payout, man garniert das ganz gerne mit Aktienrückkäufen. In der letzten Zeit, wo viel Geld da ist, macht man das natürlich auch ein bisschen üppiger. Und dazu halt ein Geschäft, was sehr basic ist, ja, bodenständig im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Landmaschinen, die sind ja vor allen Dingen am Boden Boden aktiv. Und ja, das ist eben nicht nur, wir haben das auch schon bei Akko letztens erwähnt, ein Geschäft, was so ja Schwerindustrie und schweres Gerät ist, sondern das wird immer mehr Hightech. Das hatte ich schon 2019 erzählt. Dann, ich glaube, 2021 kam der Robotic ETF von Cathie Wood. Und auch da war plötzlich eine Deer drin. Da haben viele Investoren gesagt, hä, was ist das denn? Ja, und haben sich das Unternehmen angeschaut. Das hat dann auch mal wieder auf die Bewertung eingezahlt. Jetzt kam letzte Woche die Nachricht, dass man die ersten autonomen Traktoren schon in diesem Jahr in den Einsatz bringen will, was auf dem Feld natürlich auch viel einfacher ist als bei autonomen Fahrzeugen, die auf der Straße fahren, wo viel mehr unvorhergesehene Dinge passieren können, insbesondere in Form von Fußgängern oder anderen Fahrzeugen. Das ist für mich einfach eine sehr, sehr, sehr stringente Entwicklung. Hinzu kommt halt ein positiver Umstand, nämlich, dass in der Landwirtschaft zum ersten Mal seit gefühlt über einer Dekade wieder mehr Geld verdient wird. Folglich kann auch mehr investiert werden. Das sieht man ja auch sehr, sehr deutlich an den Umsätzen, die kräftig angesprungen sind bei dir.
Ja, und das ist in der Tat ein Punkt, der das ganze Thema Umsatzsteigerung, da zeigt sich dir gerade in den letzten Jahren, so ab 2017, auf einem sehr, sehr deutlichen Wachstumspfad, und der ist in der Tat offensichtlich noch nicht vorbei. Denn wenn man auch auf die Website des Unternehmens geht, dann ist es so ein kleiner Gute-Laune-Trigger. Also so als ist man irgendwie so wieder 12, 13 und denkt sich so, ja, würde ich auch gern fahren. So ein Bagger möchte ich auch gern fahren. So ein komisches Ding, was da irgendwas mit den Hölzern macht. Oder so einen kleinen Gartentraktor. Das ist alles spannend. Aber das ist eben nicht alles, was bei dir spannend ist. Spannend ist nämlich auch, dass das Unternehmen ja höher bewertet ist als irgendwie zu unserem Kaufzeitpunkt, aber mit einem aktuellen KGV auf Basis, also im Oktober 21 kam die Gesamtjahreszahlen für 2021 raus, da war es eben noch ein 18er KGV, jetzt ist es auf Basis des aktuellen Kurses eben auf ein 20er KGV angesprungen. Aber das ist für das, was das Unternehmen vorhat und was insbesondere auch an Umgestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Landwirtschaft und in der Landwirtschaft im Bereich Digitalisierung, im Bereich Automatisierung, im Bereich Robotik noch möglich erscheint, eben noch nicht das ansatzweise Ende der Fahnenstange. Und hier haben wir eben auch ein Unternehmen, was sehr, sehr gut aufgestellt ist, was aber eben dabei auch nicht vergisst, dass man weitermachen muss, so wie Oliver Kahn gesagt hat, ne? Weiter, immer weiter. So geht's auch hier bei dir. Und von daher ist das, zumindest aus meiner Sicht, aber da wird Christian mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch nicht widersprechen, für mich keine Position, wo ich irgendwie ein dringendes Nachkaufsignal für mich sehe, sondern mich darüber freue, dass diese Aktie deutlich zugelegt hat und einfach sage, ja, Die ist auch nicht überbewertet aus meiner Sicht. Da ist man gut gelaunt, freut sich, dass man dabei ist und lässt sie aus meiner Sicht einfach liegen. Also aus meiner Sicht, Christian, eine Halteposition.
Ja, fundamental läuft alles gut. Also zuerst mal ist ja ganz wichtig, ja, viele Anleger kriegen es ja immer mit der Angst zu tun, wenn da eine Aktie plötzlich steht mit 100%, 150% plus, da denken sie, Mensch, jetzt muss ich ja da raus. Ja, und da muss man an der Stelle sicher mal ganz, ganz vorsichtig sein. Warum soll man hier aussteigen? Gut, wenn man Geld braucht, naja, das ist immer ein anderes Thema. Wenn die Position so groß geworden ist, dass man fünfmal am Tag die Trading-App öffnet, wo steht denn gerade der Deer-Kurs? Gilt für jede andere Aktie auch, dann weiß man, hey, ich muss etwas tun. Aber dass eine Aktie gestiegen ist, ist doch kein Grund rauszugehen, sondern das ist einfach nur ein Indikator dafür, dass der Investment Case womöglich dabei ist, aufzugehen. Und das ist bei dir auf ganzer Linie der Fall. Natürlich kann ein solches Unternehmen, das eine solche Expansion des Bewertungsmultiples hinter sich hat, auch mal relativ schnell 10-15% verlieren, wenn Aktienmärkte mal länger als 2 Tage in eine Risk-Off-Phase schalten. Aber vom ganzen Innovationsprozess her ist das doch alles on track. Und wer sich jetzt Gedanken darüber macht, hey, steigende Inflation, soll man nicht in Agrarprodukte investieren, in entsprechende ETCs? Also bevor man anfängt mit diesen ganzen Rolling Futures, das können wir uns ja auch gerne mal in einer separaten Sendung angucken, mit diesem ganzen krümpeligen Zeug herumzumachen, kann man sagen, okay, wenn Agrarpreise weiter steigen, dann wird das Thema Agrartechnologie immer wichtiger und dann sind wir eben genau bei solchen Unternehmen wie dir oder wir hatten das in der 22 für 22 Liste, Naerco, die eben mit einem KGV von je nachdem, was man zugrunde legt, 11 bis 13 deutlich günstiger bewertet ist, dafür aber auch nicht so wachstumsstark ist und zumindest bei dem, was öffentlich bekannt ist, nicht so weit ist in puncto Digitalisierung, Automatisierung.
So, wenn wir jetzt mal bei der DIR einfach dann das Hold dran setzen und zur nächsten Gesellschaft gehen, da ist es dann eben sowas, die hast auch damals du vorgestellt, am 27.04. Deutsche Beteiligungs AG ist 5% im Plus, hat ein bisschen Dividende gezahlt. Ich habe keine wirkliche Bindung zu diesem Unternehmen. Warum ist das aus deiner Sicht eine Halteposition?
Nee, ist für mich keine Halteposition. Ich habe die Aktie bei meiner Mutter in der Vermögensverwaltung im Holding-Depot drin gehabt. Ich habe mir das lange Zeit angeguckt und ich habe sie schließlich daraus entfernt. Ähnliche Situation, also mit einem leichten Kursgewinn und natürlich erfreulichen Dividenden. Aber insgesamt muss man sagen, ist das enttäuschend. Wir haben es hier zu tun mit einer Private-Equity-Gesellschaft, die getragen wird von einem richtig starken Großaktionär, der über 25% hat, nämlich der Grossmann, eine ganze Reihe anderer Family Offices sind dabei. Aber trotzdem, also von dem, was wir international im Private Equity Bereich sehen, sei es bei einer Investor, sei es bei einer EQT, sei es ganz nach oben gehen, eine Partners Group von den Zuwächsen, das ist einfach alles zu defensiv, sowohl vom Geschäft als auch vom Kurs her. Die Zahlen jetzt, die sind natürlich ziemlich bejubelt worden, vor allem die Deutsche Beteiligungs AG selbst hat sehr laut darüber gejubelt. Ausnahmejahr. Naja, ist natürlich klar, das Geschäftsjahr ist ebenfalls versetzt wie bei About You. Und das Vergleichsjahr ist dann das Corona-Jahr. Dann hatte man noch einen Sondereffekt durch einen neu aufgelegten Fonds. Insgesamt, mir fehlt so komplett die Fantasie, ob das jetzt an der Fokussierung auf Deutschland liegt, ob es daran liegt, dass man zu defensiv agiert. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auch nicht so, nur weil die Aktie jetzt unter ihren Höchstkursen von vor 3-4 Jahren notiert, dass das hier ein Schnäppchen wäre. Wenn wir den Nettoinventarwert uns anschauen, der liegt gemäß Geschäftsbericht bei 680 Millionen Euro gerundet. Und dann haben wir dieses Fondsgeschäft dazu. Da hatte man ein Ausnahmejahr. Die 18 Millionen, die man da verdient hat, wird man sicherlich nicht wiederholen. Das hat man selbst durchblicken lassen. Wenn es 10 sind und du bewertest die vielleicht mal mit einem Multiple von 20, dann bist du bei 200, du hast eine Marktkapitalisierung aktuell von knapp 700 Millionen. Ja, es ist am Ende die Frage, wo ist da irgendwo Bewertungsluft drin? Und dafür ist es mir am Ende zu langweilig. Deswegen habe ich es rausgenommen. Es gibt im Bereich Beteiligungsgesellschaften, muss man einfach sagen, bessere Alternativen, größere Alternativen oder, wenn man es fokussierter haben will, Unternehmen, die fokussiert erfolgreicher sind, wie in Deutschland eine MBB oder wie international im Technologiebereich eine AIC Interactive von Barry Diller.
Also, das beruhigt mich insofern, als dass ich bei einer Aufsicht und Draufsicht auf das Unternehmen mir die Portfolio Companies angeguckt habe und dann nichts gefunden habe, wo ich mich heimisch, wo ich mich in irgendeiner Form vertraut gefühlt habe, wo ich gesagt habe, ah, das ist ja spannend und also das ist bestimmt alles ganz viel spannend, weil die Damen und Herren, die da arbeiten, werden sich ja auch was dabei denken bei den Investments, die sie da eingehen. Aber es ist nichts, wo in irgendeiner Form bei mir irgendwas auftaucht, wo ich mich sofort in irgendeiner Form wohlfühle. Das war eben auch schon damals nicht so großartig anders. Aber muss man ja auch mal sagen, die Aktie hat sich zumindest seit dem Investment positiv entwickelt. Ist leicht im Plus, aber dann ist es eben auch mal möglicherweise ein Moment, wo man mal den Verkaufen-Button klicken kann. Und ich will hier eigentlich gar nicht einen großartigen Zielbetrag angeben, sondern ich will jetzt nochmal kurz gucken, wie viel habe ich davon eigentlich, diese 27 Stück. Die können wir dann auch einfach mal geben und sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Sendung aufnehmen, ist eben der Geldkurs irgendwie so im Bereich bei, na, was war er, 38,85. Jetzt gucken wir mal, ob wir bis zum Ende der Sendung bei 39 raufkommen. Ansonsten kann ich das Limit immer noch anpassen und diese Aktie rausgeben. Wir nehmen auf am 12.01. Jetzt ist es gerade 16.13 Uhr. Und hier bei der Deutschen Beteiligungs AG kann ich dann einfach mal den Verkaufen-Button klicken, weil das ist ein Wert, wo man nicht auf das Thema Hold kommt, sondern wo ich eben in der Tat dann sage, hier komme ich mal zu dem Ergebnis Change. Und damit sind wir beim nächsten Unternehmen dann auch angekommen. Froster. Froster, ein relativ marktenger Wert, wenn wir uns mal so vor Augen führen, was da gelegentlich an der Börse auch nur umgeht. Also von daher ein besonders wichtiger Wert, um auf das Thema Limit Order zu achten. Und es sieht ein bisschen so aus, weil in den Nachrichten konnte ich nichts richtig finden. Vielleicht hat Christian gleich noch was mit parat, dass möglicherweise da letztens jemand ein bisschen kräftiger mal nicht so sehr auf marktschonendes Ordern geachtet hat, sondern gesagt hat, er möchte aus dem Titel warum auch immer raus. Die Aktie hat ihren Höhepunkt im Oktober, September letzten Jahres gab bei ungefähr 95 Euro, ist dann in eine Range bis 85 Euro in etwa eingedrungen und ist daraus jetzt ausgebrochen. Und der Aktienkurs ist vom 6.1. ausgehend, als er noch bei knapp 86 war, runtergegangen bis auf 77, hat sich davon jetzt ein bisschen erholt auf 80 zurück. Aber wenn man sich dann mal vergegenwärtigt, was Froster eigentlich auch an Zahlen im Moment so nach außen darstellt und wo auch keine aktuellen Nachrichten dahingehend vorliegen, also zumindest nicht mir bekannt, dass da was nicht in Ordnung ist, ist es für mich keine Verkaufsposition. Wir haben sie eigentlich deswegen reingenommen, Christian, weil eben dieser Kursabstieg in den letzten Tagen so ein bisschen augenscheinlich war und wo wir uns dachten, naja, da können wir uns auch mal angucken, was da eigentlich gerade los ist. Aber du schüttelst schon wieder den Kopf. So.
Ach ja, Gedanken naja, ich wusste das ja gar nicht. Ja, das war ja, das muss man ja auch mal erwähnen, wie das lief. Ja, du hast gesagt, ja, Froster, der Kurs ist ja deutlich zurückgegangen. Was ist
genau
denn da los?
Genau in der Tonlage, dieser, genau in der Dramatik, weil ja, ich mir natürlich wegen 200
genau,
Euro totale Sorgen mache.
Genau, und ich habe die Aktien wirklich so auch im Depot schon lange und mit der Absicht, sie irgendwann zu vererben. Das ist das Dumme. Das machen die meisten Froster-Aktionäre so. Deswegen geht da auch nichts um. Ich wusste das überhaupt nicht. Ja, ich wusste, sie war ganz ordentlich gestiegen, aber ich habe doch da jetzt nicht irgendwie den Kurs parat. Und man darf natürlich hier zwei Themen nicht vergessen. Erstens, abseits mal der Liquidität, das hast du schon gesagt. Erstens, wir haben es ja nicht mit einem Softwareunternehmen zu tun. Er ist einfach nicht in der Form skalierbar. Und deswegen, also beim Nahrungsmittelunternehmen, das Wachstum im operativen Geschäft, im Kurs, das muss da auch irgendwie mal in Line gehen. Und eine Froster ist jetzt aktuell, wenn man mal den Gewinn der letzten 12 Monate nimmt, der gemeldet wurde, so etwa mit dem 20-21-fachen bewertet. Und das ist für ein Nahrungsmittelunternehmen gut. Ja, wir wissen, eine Smucker, eine Kellogg's, also die großen aus der zweiten Reihe in den USA, sind deutlich niedriger bewertet. Wir wissen, eine Nestlé ist deutlich höher bewertet. Wir wissen auch, dass diese ganzen Hoffnungswerte wie eine Beyond Meat, wie eine Oatly absurd bewertet sind bzw. waren. Und da liegt hier die Wahrheit irgendwie dazwischen. Und das ist am Ende eine ordentliche, faire, angemessene Bewertung. Und das Zweite, was man bei Froster bitte nicht vergessen darf, Froster ist ja ein Verarbeiter. Die müssen Fisch und Fleisch und Gemüse einkaufen, verarbeiten das und geben es dann in verarbeiteter Form weiter an den Handel. Und da ist natürlich immer die Frage, ist man in der Lage, die Preissteigerungen im Einkauf auf der Rohwarenseite, die zweifelsohne da sind, dann auch weiterzugeben an den Handel und darüber dann an den Endkonsumenten. Und da ist durchaus verständlich, wenn da bei Investoren gewisse Vorbehalte sind, weil wir haben das 2019 mal gesehen, da hat es 40% Ergebnis minus gegeben, weil Froster über einige Monate schlichtweg nicht in der Lage war, gestiegene Fischpreise an den Handel weiterzugeben. Das ist dann, weil die Margen ja auch nicht so üppig sind, sofort gegen den Gewinn gelaufen. Das ist etwas, was man hier befürchten kann. Wenn wir die längere Perspektive einnehmen, sollte Froster gerade aufgrund dieser Positionierung natürliche Herstellungsprozesse, keine Konservierungsmittel, Aromastoffe in der Lage sein, das an den Handel weiterzugeben, aber mit einer gewissen Verzögerung. Und Froster kommuniziert ja nicht sehr aktiv, die sind ja auch nur im Freiverkehr gelistet, ist ja auch stark Inhaber geführt und Inhaber dominiert von den Anteilen. Sie müssen auch nicht so am Kapitalmarkt großartig reüssieren, sie sind nie auf den Kapitalmarkt angewiesen. Aber das kann durchaus sein, dass da schon bei den Zahlen fürs zweite zweite Halbjahr sichtbar wird, da gibt es mal wieder so ein Loch, was bei Froster immer mal wieder auftaucht. Ich bin nach wie vor der Meinung, sie haben am Ende die Preismacht, das durchzuziehen. Für mich eine ganz solide Halteposition und so, naja, sagen wir mal, unter 70 würde ich mir schon überlegen, da auch aufzustocken.
Ja, also ist im Grunde genommen auch genau der Punkt, also das in der Tat, was ich gesehen habe, war genau bei dieser Auflistung, dass ich sie irgendwie bei einem viel, viel stärkeren Plus in Erinnerung hatte und das eben auch so eine richtig schöne Geschichte war, weil wir ja damals auch in einer Phase eingestiegen sind, wo wir dann beide der Meinung waren, dass die Bewertung auch mal etwas ist, was attraktiv ist, was bei Froster eben auch nicht immer vorkommt. Es gibt auch Phasen, wo die Aktie auch schon mal oberhalb des aktuellen Niveaus bewertet war und zwar dann eben auf Ist-Kursen und Ist-Daten. Hier sind es ja im Moment gerade auch die Daten, die noch nicht ganz vollständig sind, weil das Jahr 2021 ja erstmal reported werden muss und auf der TTM-Basis, die liegen eben nur bis Juni 21 vor. Das ist das gesamte zweite Halbjahr nicht dabei. Also von daher, da geht schon noch ein bisschen was. Du willst noch was sagen?
Ja, ich will noch kurz einfach anmerken, weil ja viele Anleger auch überlegen, wie kann man denn irgendwie auf den Vegan-Boom setzen. Da gab es ja das IPO von der Vegans Group und es gibt ja in den USA irgendwelche Spec-Börsengänge und sowas. Das ist alles ganz toll, aber man kann das eben auch mit einer Aktie wie Froster machen, denn Froster wird jetzt die vier beliebtesten Tiefkühlgerichte, also unter anderem dieses Hühnerfrikassee, auch in einer veganen Form rausbringen. Da kann man immer sagen, oh, das hätten sie doch eigentlich schon längst tun müssen. Ja, Froster ist manchmal vielleicht ein bisschen langsam, aber dann funktionieren die Dinge auch. Man muss das ja auch an der ordentlichen Stückzahl in den Handel bringen können. Die Qualität muss stimmen, der Geschmack muss stimmen. Und da bin ich auch sehr, sehr optimistisch. Das heißt, also bevor man immer sagt, naja, ich brauche jetzt hier so ein Startup und da irgendwas Cooles und da irgendwas, was mit KGV von minus 300 bewertet ist, naja, man kann auch einfach dann sich mal so eine Froster dahinlegen und über die Zeit genau an diesen Trends, nämlich gesunder Ernährung, partizipieren.
Und damit sind wir hier genau einer Meinung und sagen bei der Froster eben, dass diese Aktie ein Halteunternehmen ist und wir eben damit uns auch nicht mit einem Wechsel auseinandersetzen müssen, wie bei der deutschen Beteiligungs. Aber vielleicht ist es ja bei der Hochtief ein bisschen anders, wobei, also da kann ich nur noch auch schon sagen, das Kernszenario, was ja damals auch eins war, war, dass wir einen günstig bewerteten Bauunternehmer hier einfach uns mal angeguckt haben. Und ich glaube, das ist nicht so richtig dein Beuteschema, Christian, weil das Wachstum ist schon etwas schwieriger. Und auch bei dem Thema bilanzielle Sicherheit und auch Sicherheit bei der ausländischen Expansion war es in den letzten Jahren ging es da eher tief her als hoch her. Also das Unternehmen hat schon einiges Potenzial, mal wieder vor allen Dingen mit Hochmeldungen auf sich aufmerksam zu machen. Aber bei einer aktuellen Bewertung so im Bereich von 12 und einem Umsatz, der jetzt auch irgendwann mal wieder sich jenseits der 22 oder auch 25 Milliarden belaufen sollte, ist da noch einiges vor uns. Dennoch ging es ja auch darum, mal etwas aus anderen Branchen drin zu haben. Für mich tut es nicht Not, dieses Unternehmen auszutauschen, auch wenn es in dem Bestand hier nicht die Bedeutung hat, wie im Immobilienportfolio meines Vaters. Da ist die Aktie ja als eines der Unternehmen, der 20 Unternehmen auch mit dabei, mit 5% gewichtet. Bei mir ja in diesem Depot relativ klein, aber für mich an der Stelle kein Anlass, das ursprüngliche Szenario in Frage zu stellen, sondern für mich selber auch eine, ja, entspannte Halteposition. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ist ja dein Geld, ja. Und nein, oder das Geld deines Vaters. Nein, also ich würde da mal Scherz beiseite abwarten mit einer Einschätzung bis zum 18. Februar. Dann gibt's nämlich mal Jahreszahlen. Dann kann man auch mal gucken. Ne? Bei Jahreszahlen wird ja auch häufig mal so die Chance genutzt, das eine oder andere Assets mal abzuschreiben. Ja, da wird ja noch mal mehr drauf geguckt als bei Quartalszahlen. Und das ist ja so das Thema mit diesen ganzen Reich von Beteiligungen, auch diese Autobahnmautbetreiber, diese australischen Beteiligungen, das ist vom Umsatz her alles toll, aber da würde ich gerne einfach mehr aktuelle Details sehen. Was Hochtief meldet, sind Auftragseingänge, die sind wirklich großartig. Also man hat bei CIMIC, bei der australischen Tochter, jetzt gerade wieder einen 300 Millionen Auftrag im Bereich erneuerbare Energien und Energieversorgungsinfrastruktur bekommen. Das sieht alles richtig gut aus. Ja, und man fragt sich dann als Anleger irgendwie, wenn das alles so gut aussieht und so fein läuft und so günstig bewertet ist und der Cashflow, der ist ja auch da, ist der Markt jetzt wirklich so blöd, dass er diese Aktie doch jetzt seit sehr langer Zeit etwa 60% unterhalb ihrer Höchststände herumdümpeln lässt und damit ein ganz offenes Misstrauensvotum gegen den Vorstand und auch gegen die strategischen Großaktionäre ausspricht? Oder ist da doch irgendetwas am Köcheln? Es ist einfach eine Geschichte, die sehr verlockend ist, aber da hätte ich dann gerne, weil ich es quantitativ schwierig fassen kann, etwas mehr Kampfert auf der qualitativen Seite, weil ich halte mich ja nicht unbedingt für schlauer als den Markt.
So, und vielleicht ist das eben auch genau der Punkt, wo dieser Kauf am 29.05.2019 eben etwas zu früh war. Im Moment steht bei der Aktie ohne die Einbeziehung von Dividenden damit auch ein Drittel Kursrückgang zu Buche. Dennoch bleibt Ziel eine Halteposition. Und keine Aufstockposition in der Tat. Da muss dann nämlich erst etwas zusätzliches Signaling kommen. Und damit wir es hier in diesem Depot weitermachen, auf der anderen Seite, wenn man in diesem Bereich in etwa eingestiegen ist, dann ist das zumindest auch vor dem Hintergrund dessen, was an Dividende weiterhin angekündigt wird, auch ein Signal zumindest, dass der Vorstand sagt, naja, wenn wir eine Dividende schon zahlen, dann glauben wir auch daran, dass wir die entsprechenden Gewinne erwirtschaften. Also das ist kein blindes Setzen auf die Dividende, sondern nur der Ausdruck dessen, dass der Vorstand da offensichtlich auch noch sieht, dass man diese Gewinne erzielt. Christian wackelt schon wieder.
Naja, du darfst ja nicht vergessen, du hast ja einen Großaktionär aus Spanien, der natürlich den Vorstand auch austauschen kann, ja, und der sich sehr, sehr über die Dividende freut und manche behaupten ja, dass sie auch dringend nötig hätte. Also bei solchen Unternehmen ist es mit der Dividende halt auch dann kritisch zu hinterfragen. Vielleicht hätte man das Geld in einer anderen Aktionärskonstellation auch anderweitig verwenden können. Das ist für mich hier kein Qualitätskriterium. Das ist so im Grunde so die Umkehrposition zu Fielmann, wo damals der Großaktionär, wir haben das hier vor 3 Wochen besprochen, gesagt hat, also wir nehmen in dieser Covid-Pandemie, auch wenn wir es könnten, kein Geld aus dem Unternehmen, weil 70% würden eher an die Familie Fielmann gehen, dann kriegen die anderen 30% auch nichts. Es ist hier so ein bisschen die umgekehrte Situation. Also da wäre ich vorsichtig, das zu werten und man wird da am 18. und auch dann, wenn der Geschäftsbericht wirklich vorliegt, ganz tief reingehen müssen, was diese bilanzielle Solidität angeht, um wirklich zu gucken, ist das hier ein berechtigtes oder unberechtigtes Votum, dass der Markt hier ein Misstrauen dem Vorstand gegenüber entgegenbringt.
So, machen wir weiter und wir sind bei einem der Top-Trends der letzten Jahre angekommen, nämlich bei Heimwerkern und bei der Hornbach. Allerdings der Hornbach Holding, also da, wo die ganzen Baumärkte unter anderem drin sind und die ja, wo das Baumarktgeschäft, das ja auch an der Börse notiert ist, auch nochmal ein Extrapunkt wäre, der hat gerade etwas kräftiger zugelegt. Und zwar deswegen, weil die Holding gesagt hat nach dem Motto, naja, das machen wir jetzt gar nicht mehr so richtig weiter mit dieser börsennotierten Tochterunternehmung. Aber hier ist es auch eine Position, die über 100% in Front liegt und wo wir deswegen gesagt haben, da können wir auch mal hingucken, ist das unter Check-Gesichtspunkten ein stabiles Hold oder hat man irgendwelche Gründe, nervös zu werden, auch mal zu hinterfragen, ist da möglicherweise die Börse stärker mit dem Wert umgegangen, als die Aktie es selber geschafft hat. Und wenn man nur auf die Zahlen guckt und sich anguckt, was sich da so bei den Multiples eigentlich so scheint geändert zu haben, dann muss man sagen, ja, okay, auf der aktuellen Basis mit den bis November 21 vorliegenden Zahlen ist das auf jeden Fall ein deutlich höheres Kursgewinnverhältnis, als es die letzten Jahre war. Aber es ist immer noch nicht das Maximum und es erscheint damit im Übrigen auch immer noch nicht als übertrieben bewertet. Also diese 12,66, die im Moment bei Guru Focus für Hornbach angegeben werden, die liegen natürlich deutlich über den 20er und auch dem Februar 21er Werten, wo das Kursgewinnverhältnis unter 8 lag. Aber das ist dann eben manchmal die spannende und gute Konstellation, dass eine Marktstellung eines Unternehmens auch Beachtung findet. Und hier ist es offensichtlich so, dass das Thema Heimwerkermärkte etwas ist, was Investoren interessiert und wo hier offensichtlich auch Bereitschaft besteht, ein etwas höheres Multiple zu zahlen. Denn die Gesamtdaten haben sich bisher nur etwas verbessert und wir hatten damals auch auf eine Unterbewertung dieser Aktie gesetzt, deswegen auch eingestiegen. Aber vor allen Dingen war dieses Thema, Christian, ja damals auch ein Bestandteil einer Sendung, wo es um Amazon ging.
Ja, das freut mich ja auch so, ne? Also ich meine, am Ende ist ja immer entscheidend, dass du Geld verdient oder nicht, aber wir sind ja Menschen und wollen auch mal Recht haben. Ja, und Death by Amazon haben wir damals diskutiert und gesagt, also Hornbach, die sind eigentlich so positioniert, die sollten das eigentlich schaffen können, sich da aus der Bredouille zu bringen. Und da hatten wir Recht und das ist ja auch ein schönes Gefühl. Und wenn das entsprechend prämiert wird, ich denke, das hat auch die ganze Covid-Phase gezeigt, wie schnell das Unternehmen da auf sich wechselt. Wechselnde Marktbedingungen reagieren konnte. Was man auch jetzt wieder sieht, wie die Preismacht ist, wie nah man an den Konsumenten ist, diese Multi-Channel-Strategie, die viel Geld gekostet hat, die fängt jetzt an, sich auszuzahlen. Da geht jetzt einfach die Saat auf. Entsprechend ist natürlich, sagen wir mal jetzt von der Expansion des Multiples, das weitgehend ausgereizt, das Ganze vielleicht noch jetzt bis 150 Euro rechnen. Wer also da jetzt irgendwann sagt, also ich brauche jetzt sowieso Geld. Es ist sicherlich ein Kandidat, das Geld rauszunehmen. Aber Fakt ist, du hast es hier mit einem Unternehmen zu tun, das zu den ganz wenigen gehört, die seit über 25 Jahren nie die Dividende gesenkt haben. Ich gebe zu, sie haben sie häufig auch nicht erhöht, waren da häufig zu defensiv. Aber wenn die mal erhöhen, kannst du auch davon ausgehen, dann wissen die nach allem mathematisch und vernünftig kaufmännisch Möglichen, werden sie das auch in Zukunft weiterhalten können. Insofern war diese Anhebung, die wir im letzten Jahr gesehen haben, ein richtig gutes Signal. Das ist ein sehr, sehr stabiles Unternehmen. Baumärkte kennen wir ja aus den USA mit Home Depot. Da hast du ein KGV 25. Das werden wir hier sicherlich nicht erreichen. Aber allein diese Vereinigung von Baumarkt und Holding zeigt, man möchte die Strukturen vereinfachen, man möchte ein bisschen gefälliger auftreten am Kapitalmarkt. Das Ganze verbunden mit einem wirklich stabilen, gut eingeführten Inhaber dominierten Geschäft im besten Sinne, wie es sein sollte. Naja, da fehlt mir einfach der Grund, so etwas zu verkaufen. Das ist eine Aktie, wo man vielleicht auch lange Zeit gedacht hat, na, da könnte man ja nochmal nachlegen. Der eine oder andere hat es hoffentlich gemacht. Ich hatte öfter mal was dazu getwittert. Ansonsten ist es auf dem Niveau für mich ganz solide Halteposition. Sollte aus irgendwelchen Gründen das mal so Richtung 110 oder auch 100 laufen, ohne dass da jetzt die ganz großen fundamentalen Schreckensmeldungen kommen, dann ist das eine super Nachkaufgelegenheit. Ein Risiko sollte man halt nicht außer Acht lassen. Das ist die gesamte Materialknappheit bei allem, was mit Baustoffen zu tun hat. Ja, die Nachfrage ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch, viel höher, aber die Vorräte geben das unter Umständen nicht her. Und da ist die Frage, ist da irgendwo eine Wachstumsgrenze oder kann man das durch Preissteigerungen ausgleichen? Das wird einfach spannend sein, das in den nächsten 2-3 Quartalen dann zu verfolgen.
Ja, also für mich besteht hier in der Tat auch kein Grund. Ich habe mich vorhin bei der Ansicht der Zahlen auch mal gefragt, was wären eigentlich dann so Multiples, wo ich nervöser werden würde. Und naja, auf der Price-Sales-Ebene ist mir eben nichts Vernünftiges eingefallen, weil die sind sowieso immer sehr, sehr günstig da unterwegs. Also da kann man ja nicht sagen, 0,5 ist jetzt etwas, was total schrecklich ist, weil vielleicht es geht eine 0,5 auch einher mit höherer Profitabilität. Ich gehe davon aus, dass die Nettomarge etwas ist, was ich mir stärker angucken werde zukünftig, einfach um da zu gucken, wie ist da die Entwicklung, die auch eine höhere Bewertung beispielsweise gerechtfertigt. 2019 war die Nettomarge 1,5%, jetzt ist das Unternehmen bei 3%. Da geht ja möglicherweise auch noch das eine oder andere. Aber auch wenn sie zurückgeht, kann das ja auch an Investitionen liegen, die man wiederum zukunftsgelagert macht. Also muss man eben auch die Kommunikation verfolgen. Beim PE-Ratio war es dann irgendwie so, dass ich gesagt habe, naja, spontan wahrscheinlich so 18, 20, da würde dann mein Finger ein bisschen beim Abdrückknopf für den Verkauf liegen. Aber auch da kann es ja wieder Gründe halten. Also von daher will nur sagen, im Moment habe ich gar nichts, weswegen ich auf die Idee kommen würde zu verkaufen. Ich habe auch keine gute Idee, mir darüber Gedanken zu machen. Macht ja auch nichts, weil dann kann man die Aktie einfach behalten, einfach liegen lassen und einfach sagen, man freut sich darüber, dass diese Position vernünftig läuft, macht beim Check den Haken ran, sagt auch da, holt und kommt dann ins Land, wo Christian jetzt gerade ist und kommt zu einem Chip-Hersteller, wo wir in den Diskussionen nach dem damaligen Kauf im Juli 2020 uns einiges anhören mussten, weil es ja nicht so richtig zukunftssicher sei. Und jetzt habe man ja gerade den Apple-Auftrag auch verloren und es sei alles ganz, ganz schrecklich und die Aktie liegt jetzt trotzdem 20% vorne. Ja, vielleicht nicht so stark gewachsen wie der eine oder andere Chip-Hersteller, will ich gar nicht sagen. Aber muss ich auch sagen, mir ging es darum, in ein großes Unternehmen einzusteigen, da wo ich eine gewisse Konfidenz habe und wo ich für mich auch gesagt habe, das Bewertungsniveau erscheint mir attraktiv. Das war bei Intel der Fall. Von daher fühle ich mich auch mit dem Thema, was im Moment noch ein bisschen stärker gespielt wird, nämlich der Mobileye, wo man jetzt offenbar auch nochmal wieder darüber nachdenkt, vielleicht wieder zu rekapitalisieren, ob nun über einen Börsengang oder eine andere Form von Verkauf. Ja, das ist vielleicht ein bisschen hin und her, aber es ist zumindest eine Sache, da haben sie auf den richtigen Trend gesetzt, haben das richtige Unternehmen gekauft. Und wenn dieses Unternehmen alleine bewertet werden würde, da sind wir so ein bisschen bei der Amazon-Thematik mit AWS wieder drin, dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass es nur nützlich sein kann. Also von daher kann ich diese Überlegungen über eine möglicherweise wieder stattfindende Ausgründung oder Kapitalmarktnotierung gut nachvollziehen, auch wenn es ein bisschen Hü und Hot ist. Ich weiß gar nicht, ob Hü und Hot gestern bei der Vorbesprechung deine Worte waren, Christian.
Ja, ich glaube schon. Ne? Also man darf das ja nicht vergessen. Also 2014 ist Mobileye, dieser Hersteller von Fahrassistenzsystemen, an die Börse gegangen. 2017 hat Apple den Laden dann übernommen für 15 Milliarden Dollar. Und jetzt, also 3 Jahre, nachdem das dann wirklich komplett integriert war, denkt man, das wieder rauszupacken. Ist ein bisschen wie bei SAP und Qualtrics, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber die Valuation, über die man spricht, sind 50 Milliarden. Also letztendlich ein Verdreifacher und 50 Milliarden, das ist bezogen auf den aktuelle Marktkapitalisierung von Intel eben auch schon etwas weniger als ein Viertel. Ja, also das hat durchaus schon Einfluss auf die Preisbildung, kann sehr positiv sein, insbesondere wenn Mobileye dann weiter richtig durchstartet mit Anwendungen für das autonome Fahren, dann kann das ein wesentlicher Bestandteil des Börsenwerts sein. Ist ein bisschen Financial Engineering drin, aber in diesen Zeiten machbar. Ich habe die Aktie drin im Portfolio, nicht weil ich Intel so wahnsinnig toll finde, sondern erfüllte Dividendenadelkriterien und im Technologiebereich gab es damals, als ich sie gekauft habe, noch nicht so viel an Dividendenzahler. Natürlich Texas Instruments als anderen Halbleiterhersteller, aber die Intel schon. Qualitativ haben wir über alle Probleme ausreichend gesprochen. Was mir an dieser Stelle wichtig erscheint, gerade jetzt, wo auch nochmal gesagt wird, Intel verliert die Marktführerschaft jetzt höchstwahrscheinlich an Samsung Electronics, die du ja auch im Depot hast, auch privat sehr hochgewichtet hast. Es bleibt bei Intel halt ein großes Thema, dass sie halt in den USA Chipfabriken haben und in Amerika wird man weiterhin bestrebt sein, diese Fabriken im Land zu halten, dafür zu sorgen, dass the greatest nation on earth nach dem eigenen Selbstverständnis auch in der Lage ist, sich selber mit Chips zu versorgen. Und ich kann mir vorstellen, dass Intel da allein aus geostrategischen Erwägungen in den nächsten Jahren eine ganze Menge von Subventionen, Unterstützung und sonstigen Erleichterungen von der US-Regierung bekommen könnte, weil es einfach in einem Zukunftsmarkt ein Flaggschiff ist, in einem strategisch wichtigen Markt. Man muss halt in der Lage sein, diese Vorlagen dann auch umzumünzen. Ob man das ist, da traue ich mir kein Urteil zu. Wenn ich ein Chip-Investment einfach will, nämlich ein Ausrüster wie eine ASML oder wir haben ja auch den Van Eck vorgestellt, aber hier aus diesem Kalkül für mich bei Dividende, bei dir war es eine günstig bewertete Aktie, spricht momentan nichts dagegen, das zu halten, aber es fehlt jetzt auch so der Trigger zu sagen, hey, da muss man jetzt nochmal richtig rein, weil das ist so to the moon.
Und es muss ja auch gar nicht, denn hier haben wir in der Tat ein immer noch sehr günstig bewertetes Unternehmen. KGV liegt eben bei 10, was regelmäßig Dividende zahlt. Wir sehen es hier auch im Scalable Depot Auszug. Nach den 1.000 Euro, die ich ausgegeben habe, kam inzwischen schon 6-mal kleine Dividende. Früher hieß es mal, mit 5 Mark ist man dabei, mit 5 Euro ist man 1000 Euro Intel-Aktionär. Na gut, Kleinvieh macht dann eben auch Mist. Das ist immerhin ein Döner. Quartalsweise gibt's also den Intel-Döner, wenn man so will. Oder die Möglichkeit, dann irgendwann auch mal die Aktie aufzustocken, wobei bei 48, bei wo steht sie im Moment? Bei 48 Euro wird es dann eben ein bisschen, da muss man schon auf ein paar Döners verzichtet haben. Oder man muss eben den Bestand höher haben, damit man sich ein solches kaufen kann. Da braucht man ungefähr das 10-fache an Bestand. Aber für den einen oder anderen ist vielleicht auch eine 10.000 Euro Position bei einer Intel vorstellbar. Hier in der Tat kommt man zu keinem anderen Ergebnis, als auch hier zu sagen, hier machen wir ein Hold dran. Und werden wir beim nächsten Unternehmen wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders sehen. Denn hier geht es jetzt schon darum, dass die Markteinschätzung zum Thema IPO von mir ganz offensichtlich falsch war. Das kann man auch gar nicht anders sagen. Denn die Aktie habe ich kurz nach IPO gekauft. Einfach deswegen, weil ich die unternehmerische Ausrichtung gut fand, auch immer noch gut finde, weil ich glaube, dass das Unternehmen in dem Markt gut positioniert ist und nicht für möglich gehalten habe, dass man ein paar Wochen, / Monate nach seinem Börsengang, nee, eigentlich waren es eher Wochen, oder Christian, feststellt, dass man die Zahlen, die man da kommuniziert hatte, möglicherweise gar nicht so einhalten kann und damit natürlich am Kapitalmarkt für Enttäuschungen, Verunsicherungen gesorgt hat. Und ich habe da auch erlende schon deswegen, wenn ich mich ein bisschen verarscht fühle, dann lasse ich sowas ja gerne auch stehen und rede dann nur noch ein paar Mal drüber. Mr. Spex, grundsätzlich ganz beeindruckendes Unternehmen, beeindruckende Unternehmerstory auch. Aber was sie seit ihrem IPO an Gesamtkommunikationsleistung gebracht haben, drückt sich das relativ gut in minus 54,3% aus. Wie bewertest du dieses erste, Dreivierteljahr von Mr. Spex am Kapitalmarkt, Christian?
Ja, es ist einfach diametral entgegengesetzt zu About You. Ja. About You hat geliefert, gute Zahlen, sehr stringente, sehr offene, sehr transparente Kommunikation. Das, was man macht, auch immer wieder öffentlich versucht zu plausibilisieren, zu validieren. Das alles sehe ich bei Mr. Spex nicht. Vielleicht macht man das institutionell in irgendwelchen Capital Markets Days, zu denen der gemeine Privatinvestor keinen Zugang hat. Mag sich mir nicht erschlossen haben, aber Fakt ist, wenn eine Aktie so absäuft, dann müssen sich Vorstand, Aufsichtsrat und natürlich auch alle Berater, insbesondere Konsortialbanken, fragen, was hat man da für einen Mist gemacht? Ist das Unternehmen wirklich in dieser Form börsenreif gewesen? Es kommt ja auch hinzu, also diese Rücknahme der Guidance, das war ja jetzt nicht so existenziell, dass man sagen muss, also die Pläne wurden quasi geschreddert. Das waren Abweichungen, diese Abweichungen sind doof, aber das hätte man sauber erklären können. Nur ich sehe halt diese ganzen Erklärversuche nicht. Was ich sehe, dass wir ein Unternehmen haben, was nach wie vor stark wächst mit dem Geschäftsmodell, was sicherlich Demografie, Bildschirm, Blindheit, Lesebrillen, was Zukunft hat, was nur noch in Anführungszeichen mit 400 Millionen Euro bewertet ist, während man beim IPO immerhin 250 Millionen Mittel eingeworben hat. Das heißt also, für ein Startup eine ungewöhnlich hohe Hinterlegung durch Cash, und so hoch ist der Cashburn auch nicht. Das ist jetzt die Frage, ne? Du magst ja sowas, solche Asset Plays zu sagen, also irgendwann ist es so aberwitzig niedrig bewertet, da kann man reingehen. Mir fehlt insgesamt vom ganzen Kommunikationsprozess, aber auch von der Strategie her da so ein bisschen das Zutrauen. Ich kann mir allerdings natürlich vorstellen, dass diese Aktie nicht ewig weiterfällt, weil wir haben das ja auch schon mal erörtert. Es gibt industrielle Investoren, insbesondere eine EssilorLuxottica, und ab einem gewissen Punkt müssten die sich auch mal überlegen, okay, nach dem, was die alles schon gekauft haben in der Wertschöpfungskette, ist das ja im Grunde dann ein Pups, ob man das nicht dann einfach wieder von der Börse nimmt. Das, wenn man dort investiert, ist das meiner Ansicht nach momentan die valideste Spekulation.
Ja, und deswegen ist es in der Tat auch eine Position, wo ich kein Hold dran setze, sondern in der Tat auch mal das Thema Change zumindest ansprechen will und hier auch mit als Hausaufgabe in das Heftchen mitschreiben will. Denn das kann in der Tat etwas sein, wo man etwas auswechselt, und zwar auswechselt in Richtung nach oben. die Position würde ich also auf keinen Fall verkaufen, sondern ich glaube, dass dieses Unternehmen gut aufgestellt ist für die Zukunft. Also alles, was ich mir damals angeguckt habe, spricht dafür. Und zerdeppertes Vertrauen ist ja manchmal auch was ganz Positives, weil man zu einem deutlich niedrigeren Preis, -54% sind deutlich niedriger, eben sich auch nochmal an diesem Unternehmen beteiligen kann. Das werden wir in den nächsten Wochen einfach sehen, ob das Sinn macht. Und natürlich werdet ihr dann darüber informiert, ob wir oder ich oder wie auch immer da eine Aktivität angeraten scheint, nachdem man da noch mal ein bisschen intensiver nachgeguckt hat, was sich bei Mr. Spex gerade tut und was vielleicht auch im letzten Quartal des Jahres 2021 so gelaufen ist und wie man sich auch bei der Kommunikation aufzustellen gedenkt, vielleicht ja auch mal bei ir@echtgeldtv. Und weiter geht's wieder in den USA. Und zwar an der Ostküste, allerdings ein bisschen nördlicher von der Stelle, wo sich Christian gerade aufhält, nämlich nach New York beziehungsweise New Jersey. Und wir gehen zur Nasdaq und zu unserem Nasdaq Investment. Eingegangen Ende 2018, damals zu 68 Euro. Und die Aktie steht heute 100 Euro höher. Mit anderen Worten, 145% ist das Unternehmen an Wert gewachsen, zumindest im Depot. Und ja, das macht natürlich Spaß. Und auch da sind wir dann eben wieder in der Situation, uns anzuschauen. Ja, das ist ja ganz schön, können wir uns ja auch drüber freuen. Mehr als 100% Performance gemacht. Und das sieht natürlich dann auch immer ganz gut aus. Aber ist das möglicherweise ein Moment, wo man mal zu dem Ergebnis kommt, dass man sich von einer solchen Beteiligung trennen muss? Denn ja, auf aktueller Basis sieht das PI schon mal auf ganz ordentlichem Niveau aus. Aber man findet eben auch da in der Vergangenheit mal zumindest einen Wert, der vergleichbar ist, einen Wert auch, der deutlich drüber liegt, aber das wird dann andere Gründe haben. Und bei dem, was das Geschäftsmodell eigentlich ausmacht, ist es so, dass es zumindest mir persönlich so vorkommt, dass die Nasdaq ein sehr, sehr gut aufgestelltes Unternehmen ist. Und da ist ein 28er KGV auf, naja, September 21 ist Daten einigermaßen ordentlich, aber es ist keine Bewertung, wo ich aus meiner Sicht sagen würde, die sind jetzt eben zu teuer und zu hoch bewertet. Und da fühle ich mich aus irgendwelchen Gründen unwohl und würde deswegen über einen Verkauf oder auch einen Teilverkauf mal nachdenken. Auch das ist ja eine mögliche Strategie. Bei mir ist es persönlich so, dass ich sage, halten. Aber Christian, auch diese Aktie, meine ich mich zu erinnern, kam damals auf einen Vorschlag von dir. Und vielleicht kommst du ja jetzt zu einem ganz anderen Ergebnis und bringst mich nochmal zum Nachdenken.
Naja, also wenn du jetzt 1.000 Euro brauchst oder 2.000 Euro und das Depot durchguckst, wäre das für mich ein Kandidat, wo man sagen kann, okay, also da kann man jetzt mal was vom Tisch nehmen. Das ist einfach sehr, sehr ordentlich gelaufen und man darf natürlich nicht vergessen, dass die Nasdaq als Unternehmen auch sehr stark vom Run auf die Nasdaq als Handelsplatz profitiert hat. Und wenn da jetzt mal so die Euphorie ein bisschen abkühlt, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dann wird sich das auch eindeutig auf den Kurs der Nasdaq hier niederschlagen. Ja, also ist auch wieder so eine Aktie, wo ich sage, also kurzfristig ist das jetzt wahrscheinlich mal ordentlich ausgereizt. Wenn wir darüber sprechen, dass man sein Vermögen strategisch in Qualitätsaktien allokieren möchte, fühle ich mich in allem bestätigt, was ich damals über dieses Unternehmen gesagt habe, nämlich es ist ein Handelsblatt, der von einem, ja inzwischen kann man schon sagen, Mythos lebt als Technologiebörse, der die coolen, die hippen, die begehrten, innovativen Unternehmen aus aller Welt anzieht, auch ja bislang noch aus China, aber mal ab, wie das weitergeht, und der in der Lage ist, mit diesem Standing an unterschiedlichen Quellen Geld zu verdienen, mit neuen Marktplätzen, mit Daten, mit Indizes und natürlich auch am Handel. Das ist einfach komplett eine runde Sache. Natürlich, die Nasdaq hat immens profitiert vom globalen Börsenboom, aber man muss halt auch bei diesem Boom dann in der Lage sein, daraus Gewinne zu machen und aus diesem Boom 20% PA an EBITDA-Wachstum rauszuziehen. Das ist einfach mal eine Hausnummer. Wenn ich das vergleiche mit der deutschen Börse, die im Durchschnitt der letzten 5 Jahre eben nur 10% EBITDA-Wachstum hingekriegt hat.
Und 20% deswegen, aktuelle Nettomarge ist übrigens auch ganz cool.
Genau, auch das ist so ein Thema. Das ist einfach allerbeste Qualität und daran wird sich nichts ändern. In einer abkühlenden Börsenphase wird das wie ein Optionsschein mit nach unten gehen. Wenn man sich davor wappnen will, wenn man sagt, naja, ich habe schon viel zu viele Investments, die einfach nur auf JupID, der Boom geht ewig weiter, fokussiert sind, dann kann man da durchaus was rausnehmen. Wenn man sagt, hey, ich habe das in einem breiten Portfolio an Qualitätsaktien, habe vielleicht doch gar nicht so viel High Growth, sondern habe eher sowas wie so eine Schaufel- und Spitzhacken-Aktie, dann dabei bleiben. Für mich ist es nach wie vor von allen Börsen diejenige, die am attraktivsten aufgestellt ist, auch und insbesondere in Relation zur deutschen Börse. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Nasdaq mit ihrer Expansion sehr, sehr erfolgreich ist. Wenn man nämlich auf diesen Nasdaq OMX Growth Market schaut, wo ja viele Spieleunternehmen notiert sind, hier in Europa, in Skandinavien. Das ist richtig, richtig gut, auch vom Handelsvolumen, auch von dem, was dort wieder abgeleitet wird an Datenumsätzen. Das zeigt, dass das Modell funktioniert. Also auch da fühle ich mich voll bestätigt, würde absolut nicht nachkaufen. Dafür ist dieser gesamte Sektor zu heiß gelaufen. Wenn man es sich leisten kann, dabei zu sein, weil man gerade kein Geld braucht, wenn man keine Risikoschieflage hat, glaube ich, wird man in 5 bis 10 Jahren sehr entspannt auf diesen Tag zurückschauen und sich denken, och, war doch ein schöner Check damals und gut, dass ich dabei geblieben bin.
Genau, also für mich ist es eben auch der Punkt, du weißt ja, dass ich auf in meinen Augen Überbewertungen reagiere und dann auch Positionen reduziere. Bei einer Nasdaq ist es so, die sind nur in Anführungsstrichen hochbewertet, aber sie sind in meinen Augen nicht zu hoch bewertet, insbesondere vor dem Hintergrund der Argumentation mit den Wachstumssegmenten und auch, vielleicht nicht dem Erlösmodell, wie es die Deutsche Börse AG einfach hat, ein bisschen risikooptimierter und zukunftssicherer aufgestellt. Und von daher ist es hier eben für mich auch eine Position, wo ich mich drüber freue und wo ich vielleicht bei, sagen wir mal, bei 300% Kurs plus, also da muss dann eben auch noch mal ein bisschen was passieren, bei 300% Kurs plus darüber nachdenken würde, dann in der Tat mal den Einsatz rauszunehmen, dann bin ich immer noch mit dem Dreifachen des Investments mit dabei. Das ist eigentlich so eine Geschichte, die mir immer ganz gut gefällt, nach einer Verdreifachung oder nach einer Vervierfachung einfach mal den Betrag vom Tisch zu nehmen. Da gibt's auch die gleiche Strategie, das schon nach dem Doppelten zu machen. Das wäre mir bei dem Unternehmen speziell nochmal deutlich zu früh. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wie es hier mit der Nasdaq im Echtgeld-TV-Depot weitergeht. So, und wenn wir jetzt bei den Vorteilen des amerikanischen Kapitalmarktes waren und uns vor Augen führen, wie gut es da alles läuft, dann sind wir natürlich auch gar nicht so weit entfernt von den Tücken des chinesischen Kapitalmarkts und einer Position, die wir hier zweimal ins Depot hineingekauft haben. Einmal bei der sogenannten Entchensendung, als wir damals Enten aus Omaha verlost haben. Und das war eine der Vorschläge, die wir damals bekommen haben, natürlich in absoluter Unwissenheit dessen, was im Jahr 2021 auf dieses Unternehmen zukommen sollte, mit dem Namen New Oriental Education and Technology. Und die Story hinter diesem Unternehmen hatte Christian auch so gut gefallen, dass er sie auch zum Bestandteil unserer ersten Tenbagger-Sendung gemacht hat. Und wir lagen damit richtig gut. Hat sich richtig schön entwickelt, dieses Investment. Bis man in China festgestellt hat, dass dieser Ehrgeiz im Bereich Erziehung, im Bereich Learning gar keine so tolle Sache ist und man dem einen Riegel vorgeschoben hat und solchen Unternehmen untersagt hat, über die Maßen Gewinne zu machen und auch bei den Nutzungszeiten ein paar Riegel vorgeschoben hat. Und auf einmal plumpste die New Oriental Education von irgendwann mal erreichten 13 Euro herunter auf aktuell etwa 1,60 Euro. Da kaufen wir wahrscheinlich nicht nach, Christian, oder?
Naja, also das ist jetzt alles so sehr verharmlosend dargestellt, was die chinesische Regierung gemacht hat. Sie hat im Wesentlichen die Hälfte des Geschäfts zur Gemeinnützigkeit verdonnert. Ja, das ist ein brutaler Eingriff. Ich sehe auch nicht, dass trotz aller wolkigen Kommunikation seitens New Oriental, dass man das irgendwie in absehbarer Zeit stopfen kann, dieses Loch durch andere Umsätze, das, was da jetzt durch Gemeinnützigkeit wegbricht, beziehungsweise was nicht mehr fakturiert werden darf. Insofern, das muss man abschreiben. Ich würde durchaus ein paar Aktien davon in dem Depot lassen, ganz einfach als Mahnmal und ständige Ohrfeige dafür, dass ja die regulatorischen Risiken eines Systems, das eben kommunistisch ist, das den Alleinvertretungsanspruch einer einzigen Partei hat und das alles ist, aber nicht frei ist und deswegen auch nicht kapitalistisch sein kann, dass das ja alles bekannt war und das muss ich sagen, wir und ich insbesondere das hier an dieser Stelle bei dieser Nominierung geflissentlich ignoriert haben, beziehungsweise nach hinten gemacht. Ich mache das sonst ja, nicht
mehr. Sowas sonst bei China von,
ja, nicht. Ja, ist aber egal. Ich meine, du weißt, es sind Kommunisten und wie heißt das so schön? Wer sich mit Hunden schlafen legt, der wacht mit Flöhen auf und das ist einfach hier passiert. Ja, das ist rundweg, darf man das sagen, scheiße gelaufen und ich finde es toll, wenn man da als Mahnmal irgendwie die erste Tranche drin hat und den Rest, den kann man ja rausverkaufen, auch um die steuerlichen Verluste zu realisieren. Ich habe da keine Hoffnung, dass sich das dann nochmal bessert.
So, wir werden es jetzt genau andersrum machen, weil das Steuerrecht ist meiner Meinung nach so, dass es heißt first in, first out und damit werde ich jetzt...
Achso, wir haben das erste war die andere
140 Tranche, zu noch 7,43 Euro gekauften Aktien mit drin haben. Das heißt, hat auch den Vorteil, dass unser Mahnmal aus einer minus 85% Position besteht. Wer weiß, wo Mr. Spex noch hinläuft. Also wir müssen ja geduldig sein, denn das kriegt man auch in kapitalistischen Systemen hin, dass eine Aktie 85% verliert. Das passiert nicht nur in kommunistischen Systemen mit einem
Aktien. Ja, aber nur durch eigene Unfähigkeit. Ja, und das ist ein brutaler Eingriff gewesen. Ich meine, wir haben viel über Freiheit hier gesprochen, aber also man muss generell sich anschauen, was läuft in China so ab, nicht nur mit Blick auf wirtschaftliche Repressalien, sondern auch sonst. Da wird's einem einfach schon Angst und Bange. Da bin ich froh, dass ich ein paar Asienfonds habe, die vor Ort sind und das Risiko vielleicht besser einschätzen können als ich selber. Mir wird es da anders.
So, und von daher machen wir es auch ganz kurz. 140 Aktien New Oriental, geschätztes Ordervolumen 236,60 Euro. Mhm. Jetzt zum Verkauf. Jetzt komme ich das erste Mal in eine Situation, wo ich bei Scalable tatsächlich eine Ordergebühr bezahlen muss. Das nehme ich auch kalt lächelnd zur Kenntnis und bestätige das und bekomme in diesem Moment auch schon die Anzeige, dass der Auftrag ausgeführt ist. Also vielleicht auch das nochmal ein Punkt, auf den wir hinweisen können. Ab Orders unterhalb von 250 Euro muss man auch in der Prime Broker Mitgliedschaft dann Geld bezahlen. Es hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass es ansonsten für Scalable nicht wirtschaftlich darstellbar wäre, solche Geschäfte so anzubieten im Rahmen der Flatrate. Ich glaube, wenn man ganz kurz mal über die ganzen Prozesse nachdenkt, die hinter einer solchen Transaktion stehen, wird man auch relativ schnell sagen, dass man das versteht. Wenn man es nicht versteht, dann ist man bei Scalable und ehrlicherweise auch an der Börse falsch aufgehoben, aber hier haben wir jetzt 140 Aktien verkauft, haben jetzt noch den kleinen Bestand von 100 Gedächtnisaktien im Depot, die mit einem Mahnmalwert von aktuell 87,05% minus prangen und von daher verlassen wir dieses leidigste Kapitel in der Echtgeld TV Buy and Hold and Check and Change Sendung und wenden uns zu einem der Themen zu, das Jahr 2021 bestimmt hat, nämlich den Meme-Stocks. Und bei diesen Meme-Stocks haben wir dann irgendwann mal so eine aus Lust und Dollerei im Grunde genommen eingegangene Spekulation gewagt. 1000 Euro und zwar in PetMed Express, Christian. Das war damals eine der Aktien, die besonders bei der Leerverkaufsquote hoch stand, aber unter Bewertungsgesichtspunkten eigentlich ganz ganz vernünftig aussah und wo ich da mal gesagt habe, lasst uns doch mal so einen Wert reinnehmen und den ein bisschen weiterverfolgen. Von daher sag ich schon mal, ich verkaufe den ja auf keinen Fall. Aber so richtig aufgegangen, vorsichtig formuliert, ist die Spekulation hier mit einem Minus von 20% ganz offensichtlich nicht.
Nee, die Spekulation ist nicht aufgegangen. Die Frage ist, wie ist das ein Investment? Also ich finde, PetMed Express ist ja spannend, als Investment einfach spannend. Ne? Du hast ein profitables E-Commerce-Unternehmen, tätig in einem Markt, der relativ hohe Eintrittsbarrieren hat, weil sie nicht einfach Tierfutter verkaufen, sondern Tierarzneien online, beziehungsweise gestartet sind sie mal als Telefon, das haben sie auch immer noch, also es ist ein online gestützter Versandhandel für Tiermedizin. Ein defensives Segment, ja, denn auch wenn die Inflation steigt, auch wenn die Wirtschaft sich eintrüben sollte. Haustiere haben eigentlich immer Konjunktur. Das Ganze kriege ich zu einem Kursgewinnverhältnis von 17 ohne irgendwelche Schulden mit 4% Dividendenrendite. Das Ganze über 11 Jahre jedes Jahr angehoben. Das ist so ein richtiger Röhlwert, ja. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, wo der Katalysator sein soll, dass der Kurs jetzt in absehbarer Zeit 20%, 30%, 40% ansprengt, ja. Das kann, irgendwann kommt einer auf die Idee und sagt, hey, also sowas mit einem 17er Multiple zu bewerten, muss eigentlich ein 23er sein, ja. Vielleicht machen sie auch mal wieder etwas mehr Werbung und wachsen dann wieder sehr stark. Aber das Unternehmen ist extrem defensiv geführt. Es ist absolut ungeeignet für jeden, der mit Aktien reich werden möchte. Ja, aber es ist ein gutes Unternehmen, wenn man Geld wegpacken möchte, so dass es Erträge bringt, ohne dass man allzu viele Zweifel haben muss, es wird verjückt. Das ist einfach langweilig. Es ist nichts für jemanden, der darauf aus ist, möglichst effizient sein Kapital anzusetzen. Aber es ist sehr gut geeignet als einer von vielen Depotbausteinen in so einem Income-Portfolio. Weil eine solche Struktur mit dieser Bewertung, dieser Dividendenrendite findest du ansonsten sehr, sehr selten.
So, und von daher ist dann eigentlich auch klar, wie die Frage aus einer Kapitalmarktsicht für Herrn Röhl zu beantworten wäre, wo der Katalysator sein kann. Man könnte nämlich als Unternehmen beispielsweise mal sagen, man setzt Geld, Menschen und richtig auch Gesamtressourcen aus Menschen und Geld dafür ein, um das Umsatzniveau einfach mal ein bisschen, ja, wo wir gerade bei dem Begriff sind, zu boostern und ein bisschen nach oben zu treiben und ein bisschen mehr in das Thema Wachstum zu investieren. Das könnte etwas sein, was bei entsprechenden Erfolgen vielleicht ein bisschen was bewirkt. Auf der anderen Seite ist es eben so, dieses Thema mühsam nährt sich das Eichhörnchen ist eben auch etwas. Und ja, die Bewertung ist einigermaßen günstig, das stimmt. Und wichtig wäre, glaube ich, bei dem Unternehmen eine etwas andere Form auch der Perspektiven anzuzeigen. Ich meine, das Price-Sales-Ratio bei im Moment 1,8 ist auch sehr, sehr niedrig, unter 2 für so ein Unternehmen. Ich glaube, dass man diesem Unternehmen, wenn man es denn wollte, einiges an Fantasien und auch an real stattfindendem Wachstum einhauen könnte. Aber es funktioniert eben nur, wenn man beides macht, auch nachhaltig, wenn man diese Fantasie, die man dann gegebenenfalls schafft, eben im Nachhinein auch rechtfertigt. Und ansonsten ist es eben so, dass man einfach nur so ein relativ günstiges Unternehmen hat. Also von daher, es bietet sich hier kein Verkauf an oder der drängt sich auch in keinster Weise auf. Ein Aufstocken ist jetzt hier auch nicht notwendig. Dazu ist es dann eben auch ja einfach nur so eine Nebenposition hier mal im Depot gewesen. Also von daher sind wir mal wieder in unserer Auflistung bei einem weiteren Hold angekommen und sehen hier, also zumindest für die Leute, die jetzt das Video sehen, die Podcast-Hörer können dann gerne mal in der Scalable-App nachschauen. Und dann sieht man relativ schön auch im Verlauf der Kurse diese Rausreißer am 2.6.21 oder auch am 27.01.21, wenn dann mal der Leerverkaufsbulle voll durchs Dorf galoppiert und so einen Kurs auch mal in luftige Höhen treiben kann, wie hier geschehen. Wie gesagt, da 37, knapp 38 Dollar im Juni und 42, knapp 43 Euro im Januar 21 bei der ersten Welle, die da stattgefunden hat im Bereich der Meme-Stocks. Hier ist es jetzt einfach so, dass wir bei PetMed ein Hold dran machen und weil ich es bei New Oriental eben vergessen hatte, aber dann die Aktion ja trotzdem stattgefunden hat, ein Change und hier ist es dann auch der Verkauf, der stattgefunden hat und damit, wo ich gerade wieder auf kurz auf New Oriental eingegangen bin, sind wir beim nächsten China-Wert angekommen, bei unserem Versicherungsunternehmen, was ich irgendwann am 9.4. dann offenbar gekauft habe, die Versicherung hat ein bisschen vorher stattgefunden. Und diese Order hat wahnsinnig lange gebraucht, bis sie dann mal ausgeführt wurde, weil ich ja die 100 Aktien für 10 Euro unbedingt kaufen wollte. Dann bin ich zu 9,95 Euro ausgeführt worden. Und im Zuge dieses ganzen China-Chaos und auch den von Christian ja in den Sendungen seit den China-Wehen immer mal wieder angesprochenen Gefahren, die es auch für Ping An gibt, wo möglicherweise bei ihr ins Geschäft eingegriffen werden könnte, hat sich diese Aktie beim Preis eben auch um 30% ermäßigt. Ich nehme das bedauernd, aber nicht fassungslos oder gar frustriert zur Kenntnis. Das ist eben da auch der China-Welle geschuldet. Ich persönlich werde zu dem Hold-Ergebnis kommen. Es sei denn, Christian überzeugt mich jetzt in diesen nächsten Minuten auf einen Change zu gehen und hier einen Verkauf einzugeben. Bei einem Nachkaufsignal bin ich für mich noch nicht. Da möchte ich in der Tat eher breitere positive Stimmung aus China haben. Aber Ping An ist für mich eine Hold-Position. Was ist es oder was wäre es, Christian, in einer vergleichbaren Situation für dich?
Ich fühle mich bei sowas jetzt erinnert an eine Serie, die du mir mal empfohlen hast und die ich sehr gern geguckt habe, West Wing. Ja, da saß der Präsident Bartlett mit seinem Herausforderer zusammen, hat ihm irgendwas erzählt und der Herausforderer sagte dann, das ist schlimm, was soll ich dazu sagen? Ja, das fällt mir bei Ping An, mir fällt dazu nichts ein. Alles, was ich darüber denke, habe ich gesagt, da kannst du mir noch so viele Fundamentals zeigen, dass die ganz, ganz günstig sein soll. In dem Moment, wo die Regierung in Peking auf die Idee kommt, dass da irgendwo so ein Loch zu stopfen ist bei Evergrande oder irgendeinem anderen Immobilienmogul und dass es total toll wäre, wenn Ping An freiwillig die Hälfte dieser Sanierung übernimmt, weil man ja ein Commitment zur Common Prosperity, ja, in China läuft alles freiwillig, ja. Wenn man Commitment zur Common Prosperity da zeigen will, ja, ist es fein, ja. Und dann hast du da weitere Risiken. Das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern du hast das ja bei dieser Technologiesparte der Peking University schon gesehen. Da musst du Ping An auch mit retten. Ich frage mich, wie günstig muss so eine Bewertung sein, damit es die Risiken reflektiert? Und ich finde, Versicherung ist ein spannendes Geschäftsmodell in unsicheren Zeiten. Was ist am Ende das Bepreisen und Managen von Risiken? Und da haben wir doch in Deutschland tolle Unternehmen. Wir haben eine Allianz, wir haben eine Münchner Rück, wir haben eine Hannover Rück. Mein Gott, warum muss ich denn für dieses Geschäftsmodell nach China gehen?
Mit einer kleinen Position kann man es machen.
Ja, wenn ich eine kleine Position im Bereich Versicherung haben will, wo irgendwie Pfeffer drin ist und ein cooler Typ dahinter, da gehe ich doch zu Herrn Knoll, zur deutschen Familienversicherung, die an der Börse auch nicht wohl gelitten ist, deutlich unter Druck. Die Aktie können wir mal bei anderer Gelegenheit drüber sprechen. Aber dann nehme ich mir doch lieber einen sympathischen Typen wie Herrn Dr. Knoll für so ein Venture-Depot, als zu sagen, hey, ich pack dir jetzt mit den Chinesen. Nee, danke.
Ja, wann wir bei der deutschen Familienversicherung bei einer Nachkaufssituation angekommen sind, das ist in der Tat ein separates Thema. Die Aktie haben wir übrigens als eine von vielen, ja auch im Echtgeld-TV-Depot, haben sie aber als Halteposition eingestuft. Aber wie gesagt haben, das war damals eine etwas zentralere auch Diskussion bei der Ping An und hat ja auch lange von der Realisierung gehalten. Aber wir werden bei Buy and Hold and Check and Change ja in diesem Jahr voraussichtlich öfter als einmal machen. Und von daher ist dann sicherlich auch irgendwann die deutsche Familienversicherung mal dran. Beenden aber diesen Teil zu Ping An mit einem Hold. Ich sehe es da nämlich in der Tat so, dass wir weiterhin ein sehr, sehr günstiges Geschäft haben. Das ist eine kleine China-Position. Und mit der Argumentation, die Christian eben zum Einstieg bei Ping An dann auch gebracht hat, muss man natürlich auch sagen, dann muss ich quasi mein gesamtes China-Engagement, was ich möglicherweise im Depot habe, in welcher Form auch immer, ETF, aktiv gemanagter Fonds, Einzelwerte, die großen, dann komplett zur Disposition stellen. Und das kann aber ein Ergebnis sein. Christian, hast du das gemacht?
Nee, das habe ich nicht, ja, sondern ich vertraue halt gerade bei China und überhaupt Asien Fondsmanagern, die da auch einen Einblick haben, die natürlich auch Zugang zu anderen Aktiengattungen haben als ich jetzt, dass sie diese Situation einschätzen können. Aber ich muss jetzt in China keine 20% Allokation haben, Und jeder sollte meiner Ansicht nach das für sich auch mal zum Anlass nehmen, zu gucken, was ist eigentlich im Depot sowieso schon an China-Exposure drin, weil es ist ja nicht so, selbst wenn man überhaupt keinen chinesischen Wert hat, hat man ja Risiko in China, weil China an sehr, sehr vielen Stellen einfach für Nachfrage oder auch für Produktionskapazitäten oder für beides zuständig ist. Und dann hängt man sowieso schon mit drin bei allem, was in China gut oder eben nicht so gut läuft. Nur für mich fehlt halt wirklich noch mehr als früher jetzt die Motivation zu sagen, ich lege jetzt spezifisch in irgendeinen Einzelwert in China Geld an. Das Einzige, was da für mich noch substanziell relevant ist als Einzelaktie, ist die Tencent. Die habe ich immer noch. Das sorgt auch dafür, dass ich mich da mit manchen Themen einfach stärker befasse, weil es auch interessant ist, es zu verfolgen. Aber ich muss da jetzt nicht aufstocken und schon gar nicht in Geschäftsmodellen, die ich im eigenen Lande und im eigenen Regulierungsbereich in nachweislich erfolgreicher und übrigens auch trotzdem günstiger Form und Verbriefung schon habe.
Angekommen sind wir jetzt bei dem drittletzten Wert, den wir heute besprechen, bei der Rollins. Damals nicht vorgestellt von Christian, nicht vorgestellt von mir, sondern von Raimund Brichter als eine links unten, rechts oben Aktie, ein Kurs, der eigentlich immer steigt. Das hat die Aktie in den letzten 12 Monaten allerdings nicht gemacht, so richtig. War auch nicht bei unserer Auswertung mit dabei und ist auch von ihren Höchstständen einigermaßen zurückgekommen und die hohen Bewertungsniveau, die es Anfang 2021 insbesondere hatte, hat sie inzwischen wieder ein ganzes Stück abgebaut. Aber ambitioniert ist Rollins immer noch bewertet. Aber Christian, das war sie ja eigentlich schon immer. Und das war ja damals auch bei der Sendung, wo ich dann die Rollins gekauft habe, weil du ja diese Rüstungsaktie vorgestellt hattest, die ich nicht kaufen wollte, eigentlich schon immer der Fall. Also seit Dezember 2018 43% Performance gemacht, ein bisschen an Dividenden, auch noch ein bisschen was an Kapitalumstellungen gesehen, weil die Aktien Split durchgeführt hat. Ich bin jetzt in der Tat bei Sicht auf die Zahlen so ein bisschen in der Situation, dass ich gar nicht so genau weiß, was ich damit machen anfangen soll, weil auf einer TTM-Basis das KGV jetzt mal wieder zumindest unter 50 angekommen. Das war in der Tat für mich eigentlich so der Trigger bei den letzten Malen zu sagen, nach dem Motto, es passt eigentlich nicht so richtig für mich rein. Insbesondere auch Jahresende 20 auf Basis der Kursdaten und der Gewinndaten, damals eins von über 70, das war offensichtlich zu hoch.
Warum so kompliziert? Warum so kompliziert? Du hast eine Aktie gekauft, die du eigentlich gar nicht magst. Dann hast du jetzt damit 43% plus gemacht und überlegst allen Ernstes noch, was du machst. Hau das Ding doch raus. Du fühlst dich mit der Aktie doch nicht wohl. Willst du jetzt ausgerechnet mit etwas, wo du dich nicht wohlfühlst, noch überlegen, naja, also vielleicht könnte ich da noch 10% mehr raushauen. Sei doch froh. Du hast eine Entscheidung, die du irgendwie damals spontan getroffen hattest, weil du eine nicht kaufen wolltest, hast das andere genommen. Na gut, mache ich halt aus irgendwelchen Gründen. Das hat man ja manchmal, das ist ein Investment Case, irgendwie nicht so richtig gut durchdacht war. Jetzt guckst du dir das Ding an, fühlt sich immer noch nicht wohl damit, hast Geld verdient. Ja, ich meine, was willst du denn noch mehr? Ja, raus damit, wenn man sich mit so einer Aktie nicht wohlfühlt. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es hier ein Niveau ist, wo man sagt, das ist so niedrig bepreist, die wird gerade verschleudert. Ja, sondern der Rollins ist noch immer ordentlich bewertet. Wir sollten vielleicht auch mal dazu sagen, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die 2018 noch nicht dabei waren, was macht ein Rollins eigentlich? Schädlingsbekämpfung. Also ein Geschäft, das immer Konjunktur hat, sofern man in Wohnungen rein darf. Da wissen wir also auch, Corona 2020, die Lockdowns, das hat denen geschadet, haben sie aber inzwischen sehr, sehr ordentlich wieder aufgeholt und ist eben nicht nur vom Kursverlauf, sondern auch vom Umsatz- und Ertragsentwicklung so eine Aktie über die Zeitaktie von links unten nach rechts oben. Das steigt weiterhin sehr ordentlich, nur man muss sich fragen, ob man 10% Wachstum per annum, die relativ kontinuierlich, konstant ex-Covid erreicht worden sind, wirklich mit einem Kursgewinnverhältnis von 40-45 bezahlen soll. Das ist selbst mir an dieser Stelle ein bisschen üppig. Deswegen kann ich dir auch nur nochmal dick unterstrichen den Rat geben, haus an dieser Stelle raus. Wer die Aktie schon länger im Depot hat und einfach sagt, naja, ich allokiere ganz gerne Aktien, die stabil laufen und die auch einfach wegen dieser Stabilität mit einem Bewertungspremium aufrechterhalten werden, ja, dann kann man sie drin halten. Ich persönlich finde sie spannend, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis mal wieder Richtung 30 rutschen sollte, dann sind wir auch da, wo die Aktie in den Jahren 2013, 14, 15, als dieser Bullrun sich nochmal beschleunigt hat, bewertet war. Dann kann man auch wieder reingehen und dann wären wir allerdings natürlich bei Kursen nicht von 33 wie aktuell, sondern von 24. Also time to say goodbye für dich.
So, ist auch schon geschehen. Ich hatte ja genug Zeit, von daher für 29,44 um 17.20 Uhr am 12.01. verkauft. Und wir müssen das Ding ja ein bisschen beschleunigen. Wir haben noch zwei Titel offen und du willst ja jetzt auch mal ein bisschen urlauben. Ich habe eben schon in der passiven Variante von dir gesehen, dass du Julian offensichtlich zugewinkt hast. Oder es war das freundliche Morgengrüße in Richtung Christina. Das wäre dann spannend, aber ich unterstelle, dass es der Sohnemann war. Und von daher machen wir weiter. Wir haben noch zwei Unternehmen. Eins davon kommt aus Deutschland und es wird geführt von dem Vorstand, der der einzige ist, wo ich einen Podcast, den ich angefangen hatte bei OMR, mal wirklich abgebrochen habe, weil es mir zu langweilig war, weil es mir keine Freude gemacht hat, dem zuzuhören. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man als Aktionär eigentlich auch nicht so richtige Freude im Moment hat. Die Rede ist von SAP. Es geht irgendwie seit dem vorletzten Vorstandswechsel so ein bisschen merkwürdig zu in Walldorf. Und ich bin da auch der Verkaufstaste signifikant näher. Also es ist ein bisschen schade deswegen, weil es immer noch die Geschichte von damals ist, wo wir den Sofortkauf gegen den Sparplankauf gestellt haben und dann geguckt haben, was sich denn besser entwickelt hat. Damals war es der Sofortkauf, die Wohlfühlvariante kann aber trotzdem beim Sparplanauftrag her sein. Aber hier ist es für mich einfach so, SAP hat es bei uns beiden nicht geschafft, in die Top-Auswahl bei den DAX-Werten zu kommen. Und das finde ich bei einem Technologieunternehmen schon mal so ein bisschen bedenklich, wenn wir es dann nicht in unsere persönlichen Top 5 aufnehmen. Ich bin da merkwürdig drauf, auch wenn das Unternehmen sicherlich nicht teuer bepreist ist, aber es gibt aus meiner Sicht irgendwie offensichtlich, also es ist im Moment nicht so, dass ich richtige Wachstumsdynamik bei SAP wahrnehme und bin jetzt total gespannt, wie es dir da geht.
Ja, also ich habe die SAP im Portfolio seit langem, einer der wenigen DAX-Werte mit über 25 Jahren ohne Dividendenkürzung, das heißt Dividendenstrategie, da ist es einfach drin. Da bleibt es auch drin, solange die Ausschüttungsquote und die anderen Kriterien weiter erfüllt sind. Aber wenn ich jetzt auf eine qualitative Ebene kommen sollte, dann tue ich mich mit SAP schon schwer, aus zweierlei Hinsicht. Erstens, also ich habe noch nie mit einem SAP-System gearbeitet. Das ist immer ein bisschen schwer, über was zu sprechen, was man so aus der eigenen User Experience gar nicht kennt, also nicht mehr zum Anschauen. Ja, also bei einem Dirt-Traktor, den kann ich mir nicht nur angucken, sondern kann ich mir eine ganze Reihe von Videos anschauen, wie das alles funktioniert. Das ist für mich greifbar. Das ist bei SAP für mich nicht. Das ist ein Thema, was ich bei allen Softwarewerten habe. Dann kommt das Zweite halt dazu. Man spricht dann mal mit Menschen, man liest über qualitative Themen und alles, was ich da so höre, lässt mich doch ein bisschen an IBM denken, ja, in früheren Phasen, dass man ein Unternehmen hat, was nach wie vor großartig strahlt, auch wegen des Burggrabens, wegen des Login-Effekts, wegen der Kundenbasis, alles ganz toll, aber was sich irgendwie nach vorne nicht mehr so richtig weiterentwickelt, was sukzessive den Drive verliert, vielleicht ein bisschen zu verliebt ist in die eigene Vergangenheit, was strategisch auch mal links, mal rechts schaut und dann aber nicht wirklich in der Mitte läuft, Qualtrics, haben wir drüber gesprochen, auch gekauft worden, dann an die Börse gefurzt, Kurs geht jetzt wieder runter. Ich weiß nicht, die Auftritte des CEO hast du erwähnt, das wirkt alles etwas blutleer, insbesondere verglichen mit Bill McDermott, der früher dort war, der jetzt bei ServiceNow aktiv ist als CEO und dort richtig für Wachstum sorgt. Man hat sowas wie eine Salesforce, die wirken alle aggressiver auf mich. Insofern, ich habe da ganz, ganz viele Fragen aus qualitativer Sicht und frage mich, naja, wenn sich da für mich nichts Positives aufdrängt, warum sollte ich über diese Dividendenadelposition, die rein quantitativ definiert ist, noch irgendetwas machen? Insofern also für mich ein No, und also aus Nostalgie, weil das damals irgendwann, als wir, was weiß ich, 1000 Zuschauer hatten, mal gegen eine Aktie und einen Sparplan gelaufen ist, damals festhalten, also da brauchen wir den Rempel auch nicht, kann meiner Ansicht nach weg.
Auf der anderen Seite ist natürlich so, wir haben oft genug auf dieses Microsoft-Beispiel hingewiesen, dass man genau mit so einer Position, die man dann lange hält, natürlich dann auch brutale Erfolge feiern kann, wenn man dann an solchen Sachen auch durchhält. Und für mich ist Microsoft eigentlich immer das Musterbeispiel dafür, wie sich eine grottenschlechte beziehungsweise nicht vorhandene Aktienperformance über 10 Jahre bei einem Unternehmen, dessen Produkte man damals schon auch in den Nullerjahren jeden Tag benutzt, in eine fulminante Börsenstory umwandeln kann. Wobei man auch da sagen muss,
aber das ist ja nicht, du hast ja nicht bei jedem Unternehmen diesen Nadella-Moment. Ja, und da ist halt die Frage, wie ist dein Investment Case? Ja, ich kann das für mich sehr, sehr einfach machen an diesem Dividenden-Investment Case. Solange der läuft, bleib ich dabei, und also irgendwann wird er vielleicht abkippen, wenn das Unternehmen, das kann auch 10, 15 Jahre dauern, sich diese Dividendenpolitik nicht mehr leisten kann, beziehungsweise leisten will. Oder irgendwann kommt der Nadella-Moment und SAP ist wieder in der Weltspitze, auch von der Börsenkapitalisierung
her. Machen wir es doch ganz einfach.
Das ist das Schöne daran.
Machen wir es doch ganz einfach. Wir entscheiden heute gar nichts. Wir werden unterhalb dieser Sendung einen zweiten Kommentar mit anfangen. Wobei, wir können das eigentlich gleich in den ersten reinmachen. In dem ersten Kommentar in unserem Video, da sind ja auch immer die Timestamps drin. Und da wird Sebastian einfach noch die Zusatzfrage mit anbringen. SAP halten oder verkaufen? Und was ihr dann zu machen habt, ist eigentlich ganz einfach. In dem ersten Kommentar von Echtgeld TV macht ihr entweder Daumen hoch oder, denn da kann man ihn, glaube ich, noch sehen. Kann man doch noch sehen, oder? Daumen runter. Ich meine, dass man das noch sehen kann. Ich werde das aber gleich nochmal checken und werde heute gar nichts machen mit diesem Wert. Er bleibt auf der Checklinie im Grunde genommen drauf. Und wir kommen damit zur letzten Aktie, die wir heute besprechen und wo es im Grunde genommen auch so ein bisschen mal um Investor Relations geht. Wir haben bei About You mit Investor Relations angefangen und wir hören mit Investor Relations bei der Softbank auf. Denn da ist es ja für mich so, da wird ja dieses Beteiligungsmodell eigentlich sehr, sehr klar immer umrissen. Denn auf der Investor Relations Seite von der Softbank, und ganz wichtig, wir nehmen diese Sendung, wie gesagt, am 12. Januar des Jahres 2022 auf. Das mache ich jetzt nur für Softbank. Da ist ja immer der Net Asset Value auch abgetragen. Und die Investor Relations Abteilung hatte mir eigentlich schon im Oktober irgendwie gesagt, nach dem Motto, ja, das wechseln wir immer zum ersten eines Quartals aus. Jetzt werde ich mal mit der freundlichen Frage auf die Damen und Herren in Japan zugehen und fragen, der 1. Januar ist ja jetzt schon ein paar Tage her, warum ist der neue Net Asset Value nicht da? Aber das ist grundsätzlich das Play, was hier aufgerufen wird, wo man nämlich eigentlich sehen kann, dass der NAV, der Net Asset Value, also die Werte der Beteiligung abzüglich der Schulden, bei 12.191 Yen am 1. Oktober 2021 lag und der Aktienpreis damals eben bei 6.480, also bedeutend unter dem damaligen Net Asset Value lag. Und da würde mich natürlich im Moment aktuell interessieren, wie dieser Wert aussieht, wenn das so weiterhin ist, wenn sich dieses Verhältnis weiterhin so darstellt, dass der Net Asset Value mehr als, wenn der Sharepreis mehr als 35% unterhalb des Net Asset Value ist, dann wäre es für mich ein Nachkauf. Ich hätte nur ganz gerne die Information aus Japan hier auch auf dieser Seite gehabt und würde dann einsteigen, weil das Portfolio, nicht die Entscheidungen, die zu dem Portfolio geführt haben, weil das Portfolio aus meiner Sicht ein sehr, sehr beeindruckendes ist und bei einem Wiedererstarken von Technologiewerten, auch natürlich der Alibaba-Aktie, einiges an Aufholbewegungen drin sein sollte. Deswegen würde ich vor dem Hintergrund sagen, es ist ein Change-Kandidat für mich zur Aufstockung, auch wenn ich seit dem ursprünglichen Investment damit schon 38,5% vorne liege, aber da geht aus meiner Sicht noch deutlich mehr. Wie siehst du es?
Ja, ich habe ja, glaube ich, zu China alles Mögliche gesagt. Ne? Also damit ist ja die Alibaba-Position abgedeckt. Ich erinnere mich auch noch gut daran an diese Rechnung, die wir in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen haben. Und das ist so viel und dann muss das und der Discount ist 60% und 50%. Das Problem ist, dass die Bewertungsbasis sukzessive erodiert ist, also gerade dieser Alibaba-Anteil. Und ich kann immer nur wiederholen, dass ich ja grundlegende Bedenken habe, bei allem Respekt vor der Fähigkeit von Son, hier auch Geld einzusammeln, von der Art und Weise, wie da Startups angegangen werden. Ja, indem man den Unternehmen quasi noch mehr Geld reindrückt, als sie haben wollen und sie zu einer Expansion zwingt, die dann noch stärker sein soll, wo auch vielfach einfach Produkte und Dienstleistungen sind, die reichlich analog sind und die man dann hochjazzt zu irgendwelchen Technologieplattformen. Und da kommt dann halt eben sowas raus wie AUTO1. Ja, ich meine, da kann man natürlich sagen, das ist ein schöner Erfolg gewesen, Startup-Story in Berlin, der ganze Gründungsmythos, wir haben ja damals darüber gesprochen, ist alles fein, aber ich habe ja schon damals in einem langen Talk, sowohl hier als auch bei Clubhouse, davor gewarnt, dass da was aufgeblasen wurde und ich meine, jetzt sehen wir hier minus 54% seit IPO. Folglich, was bringt das dann, dass eine Softbank sich im Moment...
54% seit IPO minus bei... Ja.
Seit IPO in Deutschland.
Von AUTO1.
Ja, genau. Ja,
nicht, dass wir hier auf einmal
minus, bei einer Software minus, Nein, das ist ja ein Beispiel dafür, ja. Was bringt das dann aus einer Softbank-Sicht, wenn du zum IPO sagen kannst, ja wunderbar, wir haben jetzt hier einen Vervierfacher und anschließend brezelt dir das in der Form weg. Ich frage mich, wie nachhaltig ist das alles? Und ich glaube, dass man im Bereich Technologie-Ventures richtig gutes Geld verdienen kann, dass es da spannende Unternehmen gibt. Ich persönlich fühle mich da dann wohler mit sowas wie einer Sofina, die ihrerseits wieder Geld anlegen, zum Beispiel bei Sequoia, bei den großen Silicon Valley Fonds oder bei fokussierten Investmentgesellschaften wie der AIC von Barry Diller eben schon mal erwähnt. Ich kann einer Softbank nach wie vor nichts abgewinnen, da ändert sich nichts dran, aber es ist ja schön, wenn wir auch so Aktien haben, wo wir uns einfach dauerhaft nicht einig sind.
Genau, das wäre ja auch sonst ein bisschen langweilig und bei der Aktie bleibt es eben so. Für mich ein klarer Aufstockerkandidat, zumindest wenn dann mal die aktuellen Zahlen auch vorliegen, die ein bisschen aktueller sind als die vom 1. Oktober des Jahres 2022. Und dann setze ich darauf, dass die Leistung und auch im Übrigen die Learnings bei Softbank aus den letzten Jahren, ich meine, AUTO1 ist ja der kleinere Störfall. Der größere Störfall war ja WeWork, was man da vorhatte. Aber ich setze darauf, dass daraus Learnings erfolgt sind und dass dann es möglicherweise zu einer Aufschwung kommt. Also von daher bleiben wir mal hier beim Thema Check. Genauso wie bei einem vorhin von mir vorgenommenen falschen Eintrag bei der Mr. Specs. Bei der müssen wir ja auch noch checken, wie da die Zahlen aussehen, wie auch bei About You. Ansonsten hatten wir einige Hold, zumindest Einstufung von unserer Seite bei dir, bei Froster, bei Hochtief, bei Hornbach, bei Intel vorgenommen, auch bei der Nasdaq, bei PetMed, bei Ping An. Und naja, ein bisschen halten tun wir auch als Mahnmal ab sofort die New Oriental Education mit einem aktuellen Minus jenseits der 80%. Da können sich andere Titel aus dem Depot aber im Zweifelsfall auch noch hin entwickeln. Wenn das passiert und das nicht mehr unsere Rakete ist am Ende des Depots, dann sagen wir euch da selbstverständlich hier auch Bescheid. Aber auch das ist eben das Zeichen. Wenn man hier beispielsweise 1.000 Euro in eine New Oriental Education investiert hätte und die gleichen 1.000 Euro auch nochmal in die Nasdaq, dann wäre man im Saldo eben trotzdem im Plus. Und das ist dann eben das Schöne, immer wieder zu betonende bei dieser Form von Kapitalanlage. Wir können maximal 100% verlieren. Und wenn wir eine hinreichende Anzahl von Entscheidungen treffen, dann wird uns das denkbar selten passieren. Aber mit ein bisschen Geduld und auch ein bisschen Hold-Charakter in so einer Situation, nämlich einfach mal zu sagen, ja, wenn man 100% mit einer Aktie macht, kann man auch 300 oder kann man auch 600% machen. Wenn genau das da ist, dann werden wir hier im Depot, in euren Depots und mit euren Depots noch sehr, sehr viel Spaß haben. Den wünschen wir uns, den wünschen wir euch, neben der üblichen Gesundheit und jetzt vor allen Dingen auch dem Wunsch zu einem und für einen schönen weiteren Urlaub. an Christian nach Florida. Wir sehen uns bei Echtgeld TV wieder. Wann? Das schreiben wir euch. Alles Gute aus Berlin.